Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Heute nicht neben mir Jan Dreiling-Eschweiler, denn es ist der 31. Dezember 2018, der letzte Tag dieses Jahres. Wir sind alle gespannt, was im nächsten passiert. Wer unseren Podcast vielleicht schon länger verfolgt, wird wissen, dass wir da immer sehr viele Pläne haben. Wir sind hoffentlich genauso gespannt wie ihr. Unabhängig davon musste ich jetzt feststellen, dass wir schon 13 Folgen veröffentlicht haben, auf die wir tatsächlich auch echt stolz sind. Und ich habe jetzt nochmal eben eine halbe Stunde gesucht und habe tatsächlich unsere, ich glaube, zweite Aufnahme gefunden. Wir haben eine Testaufnahme ja schon mal veröffentlicht als Bonusfolge. Das wird jetzt die Bonusfolge mit der ersten, in Anführungsstrichen, echten Aufnahme. Und zwar haben wir uns da zumindest mal vorbereitet und die Geschichte zwischen Jan, mir und dem World Cup innerhalb von anderthalb Stunden intensiv aufgearbeitet. Wir haben auch innen drin noch Schnittanweisungen an Zukunftstannis gegeben, aber ich habe jetzt nichts geschnitten. Wir haben mit komplett anderem Equipment aufgenommen. Es ist Netzbrummen drinne, so, also für die Audiophilen das Sahnestück in dieser Folge 14 quasi. Aber wem langweilig ist, in der Vorbereitung vielleicht für Raclette und Käsefondue für heute Abend, für das Reinfeiern in das Jahr 2019, dem sei hier etwas Hintergrundgeräusch gegeben. In diesem Sinne, vielen Dank für all das Feedback, was ihr uns gegeben habt, in jeglicher Form. Wir geloben Besserung und Durchhaltevermögen. Gerne mehr. Also wir haben jetzt auch viel, viel gute, konstruktive Kritik bekommen, viel Unterstützung erhalten, die wir dann am Ende vielleicht gar nicht so warm wahrgenommen haben. Ja, was bleibt zu sagen? Ich glaube, ich kann da auch für Jan sprechen, wenn ich sage, wir freuen uns aufs Jahr 2019. Wir sind gespannt vor allen Dingen auf die WM und hoffen, euch weiter mit Content versorgen zu können und auch hoffentlich zu wollen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge zum World Cup 2017, bei dem könnte man sagen, diese Idee so halb schon gegoren ist oder gewachsen ist. Und ja, euch allen ein erfolgreiches Jahr 2019, beziehungsweise einen erfolgreichen Start auf jeden Fall erstmal. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich dann ja irgendwo wieder mal auf Turnieren. Wir haben uns vorgenommen, wieder aktiver zu werden. Und ja, sprecht uns gerne an. In diesem Sinne, guten Rutsch. Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Bei mir, wie so oft in den letzten Tagen, der bezaubernd diplomatische Jan.de.
Ja, auch ein Moin von mir und ein Hallo an alle da draußen und vielen, vielen Dank, Hannes, für diese fantastische Einladung. Ich freue mich immer jedes Mal, wie, mit welchem Elan du da rangehst. Aber in den letzten Tagen, wir haben uns gar nicht so oft gesehen, oder?
Ist weniger geworden, ne? Seit der WM ist weniger geworden. Und
Überleitung.
Damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Erstmal grundsätzlich ist die große Zauberfrage, wieso sitzen wir hier heute eigentlich? Irgendwann beim Biere kam Jan und mir die Idee, was der Tischfußballwelt noch fehlt, wäre doch ein Podcast, der den Tischfußball, also der von uns allen geliebte Sport, irgendwie dem breiten Publikum eröffnet und irgendwie auch denen eine Perspektive gibt, warum das für uns so ein schöner Sport ist und wieso wir uns da so tief drinne verlieren können.
Ein schönes Hobby, scheint fast schon Leben manchmal.
Für einige glaube ich auch schon absolut das Leben, ja.
Ja, das stimmt. Ja, es ist eine gute Idee und ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ne?
Ich bin auch schwer gespannt. Wir fangen heute an eigentlich mit der Entstehungsgeschichte unserer Bekanntschaft, die wie so viele Bekanntschaften meiner letzten Jahre am Kickertisch entstanden ist. Und ja, irgendwie, es ist so, um das mal zusammenzufassen, es geht heute natürlich am Ende irgendwie größtenteils aber auch um die Tischfußball-WM, weil das ist das, was wir mit einem Kernteam oder einigen anderen hiermit gestemmt haben.
Der und ITSF World Cup 2017 in Hamburg, Deutschland.
Genau. Natürlich, so sagt es der Naturwissenschaftler dann korrekt.
Ja, man muss richtig. Ja auch den Hörer mal abholen und dann sozusagen den offiziellen Titel nennen.
Nee, das stimmt. Also es war halt wirklich der World Cup, der ITSF World Cup 2017, der in Hamburg stattgefunden hat, im Kampnagel. Und die große Zauberfrage, die sich vielleicht noch niemand gestellt hat, die wir aber heute beantworten werden, ist, wie haben wir beiden Chaoten es eigentlich geschafft, zusammenzufinden? Und da beginne ich direkt. Und zwar ist das, wir waren beide, also Jan und ich, gerade in der Recherche sehr erschrocken, als wir das gelesen haben, zumindest ich. Jan vielleicht auch so ein bisschen ernickt, zumindest ansatzweise. Und
ich
zwar
kann mich dann gar nichts mehr erinnern.
Ja. Nein. Kannst oder willst, man weiß es noch nicht. Nee, das war tatsächlich am 12.12.2015, gefühlte 10 Äonen her. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und zwar werde ich das nie vergessen, da hatte ich mit einigen Kollegen damals eine Mannschaft gegründet, in dem guten Eimsbüttel.
Wie ist die Mannschaft?
Dampframme Eimsbüttel, die gibt's auch noch. Ich spiele zwar nicht mehr mit, aber die gibt's halt noch.
Stimmt,
die
du warst ja früher auch Eimsbüttler.
Richtig.
Ja, genau.
Und war dem Kuddel treu.
Darum freut mich auch diese Anrede. Ich spickel hier gerade so ein bisschen auf diesen alten Einladungstext. Hallo, liebe Eimsbüttler, Tischfußball-Matadoren. Also Eimsbüttel war auch für mich sozusagen, die Heimstätte damals, wo ich Tischfußball gelernt habe und gelebt habe in diversen Kneipen auch.
Aber hauptsächlich in Boltenhagen, also das Boltenhagener war immer so eine Kneipe, das war immer so ein Mythos. Ich bin ja viel später hingezogen und
davor Lichtenstein noch.
Stimmt, das Lichtenstein, das war es vorher. Das war aber gefühlt, so wenn man so den Mythen glaubt, so die Wiege des Tischfußballs in Eimsbüttel.
In Eimsbüttel, ja. Also klar, da haben wir öfters mal gekickert dann die Abende durch und das war eben ja die Eimsbüttler Garde sozusagen. Ne? Also dann das Team Boltons ist da entstanden, Flying Circus, nicht zu vergessen, die früher ja Störtebecker hießen. Da kennt der eine oder andere, denke ich, auch noch den ein oder anderen Haudegen.
Ja, die natürlich jetzt irgendwie auch alle inzwischen tatsächlich oft auch Ämter irgendwo im Hamburger Tischfußballverbund bekleiden. Auf jeden Fall war es halt so, dass wir die Boltons, lustigerweise hast du bei den Boltons auch einen sehr, sehr guten Freund und Kumpel, die haben uns ein bisschen an die Hand genommen. Wir hatten so ein bisschen Angst, so eine Mannschaft zu gründen, also die ersten Berührungsängste, wie schafft man es, in so einen Hamburger Verband zu kommen. Und da haben die uns geholfen und ich habe dann festgestellt, es gibt noch andere Mannschaften und habe gesagt, pass auf, wir machen einfach mal ein Weihnachtsturnier, damit sich die ganzen Eimsbüttler mal kennenlernen und vielleicht ergibt sich dann nochmal die ein oder andere Trainingsmöglichkeit oder spannende Partie in irgendeiner Bar, beispielsweise im Kuddel, wo wir halt oft, sehr oft anzutreffen waren, inzwischen leider weniger. Und das waren damals tatsächlich, wie du gerade schon erwähnt hast, Flying Circus, die Boltons, die Solaris, die Hamburg Wanderers, Fußpilz United und dann auch die Dampframme Eimsbüttel. Und da habe ich mir überlegt, mit meiner Mannschaft, wir machen einfach am 12.12. so einen Weihnachtsdip. Also Dip heißt Draw Your Partner, man bekommt also permanent neue Partner zugelost, spielt also immer mit anderen Leuten aus verschiedensten Mannschaften und wie es der Zufall so wollte, erzählte mir dann einer von den Boltons irgendwann, oh guck mal, da kommt ja der Jugendwart vom DTFB, ach und gleich auch noch die Ligaleitung, das war dann David von den Flying Circus und ich war so, was machen die denn jetzt hier auf unserem Dip und so gut spielen wir doch eigentlich gar nicht und dann standst du da irgendwann, ich glaube sogar mit Jule zusammen auf der Matte.
Ja, das kann sein. Vielleicht kam Julia auch mit ihrer Kuh auch noch ein bisschen später. Auf jeden Fall, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich leider nicht mehr genau, wie und wer mir das gesagt hatte. Entweder Karim oder Thorsten oder so. Auf jeden Fall hieß es da irgendwie, ja, da wird am 12.12. Weihnachtstipp veranstaltet in der guten Bodega Bar, wo, ja, Bodega Bar ist ja auch seit langen Jahren irgendwie eine Institution in Sachen Kneipen, Tischfußball. Und ja, dann habe ich dich das erste Mal gesehen, im Mittelpunkt, freudestrahlend, das Weihnachtsdip austragend und hattest, glaube ich, alles so im Griff, wie ich das in meiner vagen Erinnerung da Weihnachten, also kurz vor Weihnachten 2015 noch fassen kann.
Ich glaube schon, also zumindest beim Jahr drauf war auch wieder eine rege Beteiligung irgendwie da. Und das hat tatsächlich richtig, richtig Spaß gemacht und ging auch echt bis in die Puppen. Also die Bodega hat also vor allen Dingen bei diesem ersten Turnier auch einen Granatenumsatz gemacht. Lustigerweise die Barbedienung, die da an dem Abend gearbeitet hat, arbeitet jetzt im Kicks und die konnte sich sogar noch an uns erinnern. Das fand ich auch super spannend. Also wir haben wohl einen bleibenden, positiven Eindruck hinterlassen. Das war echt eine richtig nette Runde. Gut, und dann?
Ja, man muss sich mit den Platzwarten halt auch gut stellen im Kneipensport, im sozusagen so gesprochenen Kneipensport. Wie war das dann? Hatten wir uns dann eigentlich bis zu diesem ersten WM-Treffen noch gesehen oder?
Ja,
das ist eine schwierige Frage.
Das ist echt schwierig. Dann war lange, hatten wir auf jeden Fall keinen Kontakt. Und dann 2016, also ich erinnere mich noch dran, wie wir uns dann wieder getroffen haben. Und zwar warst du im Kicks, wie so oft, in heiliger Mission zu irgendeinem Thema. Und in dem Moment war es dann, ohne dass ich es wusste, schon die Tischfußball-Weltmeisterschaft vom ITSF. Und ich saß irgendwie an der Bar und habe mit irgendwem auch geredet und du hast auch mit irgendwem anderes geredet. Und irgendwann habe ich mich dann rübergelehnt und zu irgendeinem Thema wild geklugscheißt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ging ums Projektmanagement, also wie man sowas grundsätzlich aufziehen kann. Also damals war das alles noch irgendwie sehr, sehr früh und so in den Kinderschuhen, wie man denn so eine Organisation plant und was man alles für Bereiche braucht. Und da habe ich dir, soweit ich weiß, ein paar Tools empfohlen, die du übrigens aber auch heute noch benutzt.
Aber das war doch
nach der E-Mail. Das war schon vorher. Ah. Tatsächlich habe ich dir dann ein paar Tools in den Kopf geworfen, die ich dann nachher auch arg verteidigt habe und die du heute noch benutzt, was ich immer noch sehr, sehr spannend finde. Das habe ich aber auch erst letzte Woche, vorletzte Woche
rausgefunden. Also ich habe das Tool nur anderen weitererzählt, benutze es selber nicht mehr. Ja. Ich benutze wieder Zettel und Stift.
Oh nein. Ja, das war ja auch ein der Kämpfe, die wir dann ausfechten. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwie geredet und dann hast du immer gesagt, pass auf, bevor wir jetzt hier noch weiter ins Schnacken kommen, wahrscheinlich einfach um meinen Redefluss zu unterbrechen, komm doch zum ersten WM-Treffen am 21. Juli 2016. Das war dann irgendwie
aber ein gutes halbes Jahr nach dem. Ich hatte ja gerade nochmal so genau auf diese E-Mail war es auf diese E-Mail erpicht, weil ich hatte mit Rico davor gesprochen, also Rico hat ja die WM sozusagen ans Land gezogen, nach Hamburg geholt, dadurch, dass er die Beziehungen zu Silpion hatte, wurde ein Hauptsponsor gefunden, der ITSF hat gesagt, ja, Hamburg kann das machen. Das wurde dann offiziell verkündet in Turin damals, April 2015, bei der Ausgabe davor. Und dann gab es zuerst Strategietreffen mit einer Marketingfirma und so weiter und so fort, zwischen DTFB und dem Hamburger Verband. Lange Rede, kurzer Sinn, das war nicht so fruchtbar und dann haben wir uns, Rico und ich, im Juni 2016 irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, wie machen wir das? Es ist nur noch ein Jahr, ein knappes Jahr hin. Und dann sind wir hergegangen und haben alle Punkte durchgeklappert. Also diese Marketingfirma, ich erinnere mich noch genau, die hatte so ein zweiseitiges Dokument entworfen, was man alles machen sollte. Dieses zweiseitige Dokument haben wir dann aufgeblasen in eine 10-seitige Tabelle und plötzlich hatten wir viele To-Dos da stehen und haben schnell gemerkt, dass das alleine nicht machbar ist. Und dann sind wir eben auf diese Tischfußball-Community, auf diese tolle in Hamburg zurückgekommen. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich eben da saß eines Abends und die Liste durchgegangen bin, die Hamburger Liste, und mir überlegte, wer könnte denn in so ein Organisationsteam passen? Und ja, unter anderem warst du ein Name, um da jetzt drauf zurückzukommen. Und das ist vielleicht dann auch, also, dass du mir bleibend in Erinnerung geblieben bist. Das ist vielleicht auch das größte Lob, das ich heute am heutigen Abend an dir
gebe. Ja, man reicht mir Taschentücher, viele.
Nein, also um das nochmal kurz zu sagen, genau, du bist mir eben da in Erinnerung geblieben, vielleicht auch durch deine Hinweise auf die Tools, die man verwenden kann. Aber ja, dann war das Treffen bei St. Pauli.
Genau. Und da habe ich sogar noch meine Freundin mitgenommen. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war so, ja, irgendwie ist da Treffen. Ja, lass da mal hin. Das war auch ein Sommertag, das weiß ich auch noch. Und dann kamen mit anderen, waren da gefühlt 25 Leute.
Ja, genau, so.
Würde ich so schätzen.
25 bis 30 Leute,
ja. Und saßen dann im St. Pauli Clubheim, um sich zu beratschlagen, beziehungsweise präsentiert zu bekommen, wie man sich denn so eine Tischfußball-WM in Hamburg vorstellen kann und was dann noch alles gemacht werden muss und wo wer wie unterstützen kann.
Genau, zu dem Zeitpunkt war dann auch klar, ob wir die Halle haben im Camp Nagel. Ich komme gerade so ins Stocken, weil ich es nicht mehr hundertprozentig weiß.
Ich glaube, das war relativ schnell klar, weil durch den Hauptsponsor Silpion, nochmal hier ein dickes Danke an dieser Stelle, war das, glaube ich, relativ klar, weil die immer ihr Silpion-Sommerfest im Camp Nagel hier in Hamburg machen.
So war es, genau. Das war im April 2016, hatten wir das dann klar gemacht. Da waren wir dann bei einem ersten Treffen. Und dann war das klar, dass das auf diese Osterwoche fällt, 2017, da der Camp Nagel eben zur Verfügung steht. Und genau, dann haben wir das bei diesem WM-Treffen alles vorgestellt. Und ja, wie war da? Kannst du dich noch dran erinnern? Hattest du geschrien, ja, da mache ich mit?
Das habe ich bestimmt nicht geschrien. Da bin ich wahrscheinlich eher verhaltener gewesen. Nee, aber wir konnten uns vorstellen, mitzuhelfen. Also das war ja eine relativ große Anzahl Leute. Übrig geblieben jetzt rein für die WM aus Verbandssicht sind so im Kern am Ende so 10 Leute. Grob, da werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Nichtsdestotrotz war das so das Kernteam aus Verbandssicht. Drumherum ist halt auch ganz viel passiert. Also St. Pauli war halt auch vor Ort, hat ein Turnier organisiert. Und das Sidekick war auch vor Ort und Hakito war auch vor Ort. Also irgendwie waren viele vor Ort, die auch irgendwie helfen wollten, konnten. Ja. Die wollen wir damit nicht unter den Tisch fallen lassen. Nur war unsere Hauptarbeit irgendwie, war dieses 10er-Kernteam, die dann tatsächlich ab diesem ersten WM-Treffen relativ schnell sich gefunden haben. Es gab dann noch 1-2 Abgänge und 1-2 Zugänge. Und lustigerweise, da kommen wir auch wieder auf das Kuddel in Eimsbüttel zu sprechen, weil zwei von den Zugängen, und das waren dann am Ende sehr, sehr wichtige Leute, die sehr viel Wissen mit reingebracht haben, die kannte ich tatsächlich auch schon aus dem Kuddel. Und einen sogar, der hat nie gespielt, und zwar Peti, der hat nie irgendwie in der Liga gespielt, meine ich. Und mit dem habe ich immer schon im Kuddel gespielt. Und es stellte sich heraus, dass der selbstständiger Techniker ist für Events und Messen und ähnliches, und nichts besser konnten wir gebrauchen als das. Und noch besser war, dass halt auch Niki mit an den Start gegangen ist, die beiden sich auch noch kannten. Niki sollten auch die meisten erkennen, der hat auch lange Liga gespielt, spielt auch immer noch in der Liga, ja, tut er. Ab und zu sehe ich nochmal, und die beiden haben dann gesagt, okay, klar, wir machen auch irgendwie mit unterstützen. Und das war auch irgendwie so ein Meilenstein, als das dann losging.
Das war auf jeden Fall ein Checkpoint, als sie dann voll mit eingestiegen sind durch ihre guten Kontakte auch und durch ihre, ja, durch ihre unglaubliche Erfahrung. Professionalität. Also da war dann aus deren Sicht dann, oder aus so einer Sicht ist dann diese Tischfußballveranstaltung eine Amateurveranstaltung gewesen, beziehungsweise eine Bezirksliga-Veranstaltung. Das wollen wir aber nicht kleinreden, denn wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen, wie wir vielleicht ab und zu noch mal darauf zurückgekommen können. Und wir müssen uns ja jetzt auch feiern. Also das ist ja jetzt lang genug vorbei. Wir sind erholt. Ja. Und die schönen Erinnerungen überwiegen natürlich.
Absolut. Es war halt emotional sehr aufgeladen. Wo du ja das meintest, gerade mit Amateurveranstaltungen, das war auch um das schon mal so vorwegzunehmen, als wir durch waren mit der ganzen Veranstaltung, das war ja eine riesen Haruk-Aktion. Wir haben also wirklich halt alle 2 Wochen lang ein Jahr vorher vor der WM getroffen und uns zusammengesetzt bei Corporate Planning. Auch nochmal hier vielen Dank. Wir durften da die Räume benutzen, die Seminarräume, um uns da halt zusammenzusetzen und da auch die Beamer zu verwenden. Das war großartig, diesen Raum zu haben, der halt auch direkt an der Elbe war, beziehungsweise auch schnell erreichbar für alle. Und haben geplant, geredet, gestritten, geplant, dokumentiert, telefoniert. Das ganze Programm.
Ja, wir haben uns ja nicht nur dort getroffen, sondern dann auch mal Keks, mal hier bei dem einen oder anderen zu Hause.
Das stimmt, aber die Kernteamtreffen waren tatsächlich immer bei Couple Playing. Ansonsten waren halt auch so die kleinen Gruppen, haben sich auch immer mal zu Hause getroffen. Einige des Kernteams haben sowieso immer von zu Hause gearbeitet. Aber das Schönste war so nach der WM, nach diesen ganzen ein Jahr Vorbereitung und dann diesen, sagen wir, 10 Tagen Hardcore WM arbeiten, sagte zu mir eine vom Kampnagel, das war, Zitat, das war die beste Amateurveranstaltung, die ich je gesehen habe. Und im ersten Moment dachte ich so, ob das jetzt eine Beleidigung gewesen wäre oder ob das jetzt ein Kompliment gewesen wäre. Also wäre mir nicht sicher. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war auf jeden Fall ein Kompliment, weil so der Kontakt mit Kampnagel war halt auch intensiv und
Künstler.
Die hatten am Ende, glaube ich, richtig Bammel, dass wir da das Ding voll an die Wand fahren.
Abreißen.
Und am Ende waren die, glaube ich, mega, mega froh, wie das alles gelaufen ist.
Also vielleicht möchte ich da noch mal zu was zu sagen. Ich wollte mal sagen, das klingt vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle heute egoistisch. Wir können leider nicht alles abdecken heute bei diesem Thema WM, aber wir versuchen das aus unserer Perspektive zu sehen. Und ein Anstoß oder ein Anspruch von mir auch war, dass diese WM auf jeden Fall vor allem auch mit dem Personal und dieser Community, mit den Volunteers eben wachsen kann. Das war ein ganz klarer Unterschied zu der WM davor in Turin 2015. Da hing es an vielen Ecken und Enden. Rico und ich waren auch vor Ort damals und hatten das dann auch so ein bisschen im Blick. Und ja, der Anspruch war einfach da, dass das eine Sportveranstaltung wird. Und dann die Herausforderung, Kampnagel als Lokalität auch zu meistern. Um das vielleicht nochmal kurz vorauszugreifen, wenn wir jetzt gerade so chronologisch vorgehen. Also was war die WM für denjenigen, der es noch nicht weiß? Das waren eben 5 Veranstaltungstage im Kampnagel. Kampnagel ist eine Theaterhalle, Theaterzentrum mit 5 Hallen und einem Riesenfoyer.
Eine alte Fabrik tatsächlich. Ja, also auch Fabrik, so, sie hat auch diesen alten Fabrikcharme, den jetzt einige mögen, den andere nicht, aber es passte für uns sehr, sehr gut zu Hamburg. Mit ja, vielen Hallen, das war auch die Herausforderung tatsächlich am Ende.
Ja, 800 Spielern und dann eben den Gästen, die wir versucht haben, ja, einzuladen, Werbung zu machen und die dann auch gekommen sind. Und dann noch diese 2 Tage Aufbau und 1 Tag Abbau.
Für mich 1 Tag Abbau, für dich war es ein bisschen länger, dazu. Dann magst du vielleicht nachher noch was zu erzählen.
Ja, oder auch nicht. Aber genau, also auf jeden Fall, das war das Event und das war eben die Aufgabe dann ab diesem ersten Treffen. Ich denke, das war schon so ein initialer Startpunkt, denn da wurde es dann halt an mehr Leute getragen als jetzt nur vom DTFB Klaus oder Rico vom Tischfußballverband Hamburg. Und ja, das war dann, um es nochmal zu datieren, was war das? August 2016?
Juli.
Juli
21. Juli, ein Donnerstag. 21.
Juli 2016. Ab da lief dann sozusagen der Countdown.
Tatsächlich. Aber also für mich, ich kann mich sogar noch so ein bisschen daran erinnern, wie das da so war. Und da haben wir so die ganzen Veteranen und die ganzen Leute, die man sonst nur irgendwie aus der Ferne kennt, irgendwie auch so erzählt, wie das Ganze dann so funktionieren kann. Ich hatte bis dato dann gar keinen Kontakt zu den Leuten, also höchstens zu Rico. Ich könnte noch erzählen, wie ich zum Kickern kam, aber das ist vielleicht nochmal für eine andere Folge was. Da spielt Rico auch eine tatsächlich zentrale Rolle. Und das war dann für mich so spannend. Also so richtig ging es für mich dann noch nicht los. War so, ja, okay, können wir uns das vorstellen? Da habe ich mit meiner Freundin Nina drüber gesprochen und haben gesagt, okay, klar, passt irgendwie, hört sich ganz interessant an, warten wir mal ab. So, wir waren da eher so in der Lauerstellung. Wir hatten ja nicht diesen Erfahrungsschatz. Wir haben halt Turin nicht gesehen. Wir waren auch nicht in Nantes zu irgendeiner WM. Das hattest du ja alles schon mitgemacht. Und auch viele andere, die da vor Ort waren. Und dann ging das für uns eher so langsam los. Und intensiver wurde es dann tatsächlich erst so gefühlt ab Weihnachten, so, also so 4 Monate vorher. Da wurde es dann richtig intensiv.
Ja, das stimmt. Aber ich fand das gerade den gesunden Mix einfach aus dieser Erfahrung, vielleicht den Leuten, die das schon erlebt haben, aber dann dieses Kernthema an sich, wenn ich gerade nochmal die Namen durchgehe, also da sind halt wenige dabei, die praktisch diese früheren World Cup-Veranstaltungen, den World Cup gibt es ja erst seit 2006, damals auch in Hamburg ausgerichtet, noch vor unserer Zeit. Da könnten wir auch nochmal eine historische, vielleicht
Geschichte historische Folge, wie das gewesen ist. Ja, ich glaube auch.
Wir uns noch ein paar Veteranen aussuchen. Auf jeden Fall, dieses Team, dieses Kernteam, da waren halt wenige dabei, die das davor schon mal erlebt haben. Und das war, glaube ich, auch die Chance, irgendwie dieser WM sowas Neues für die Tischfußballwelt aufzuerlegen. Also gerade natürlich auch die Location Kampnagel als Theaterhalle. Davor fand es halt immer in einer Sporthalle statt. Das war natürlich ein Hauptpunkt. Aber auch dieser frische Wind, also diese Sicht in vielen kleinen Details, sei es vom Design, von der Grafik, sei es von der Technik, die da Pedi und Niki mit reingebracht haben, lauter diese Komponenten, war halt eben, ja, nicht fehlerbehaftet aus Vergangenheit, möchte ich das mal nicht negativ sagen, aber einfach positiv, denn der Tischfußball ist immer noch in einer Entwicklung und die nächste WM wird wieder ganz anders und
da bin ich auch sehr gespannt
sein.
Ja, ja, in Murcia nächstes Jahr, 2019, ja. Wurde leicht verschoben. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf. Das liefern wir auf jeden Fall in den Shownotes nochmal nach. Bin ich richtig gespannt. Ich will auf jeden Fall auch hin und mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Angeblich haben die ja mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, aber nichtsdestotrotz haben die auch einen anderen Tisch. Da soll ja dann ein neuer Tisch vorgestellt werden, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. In Spanien gibt es einen ganz eigenen Verband, unabhängig vom Weltverband, der andere
Füße hat.
Andere
ich mache hier gerade so mit 2 Fingern, dann ist es, kommt ins Stocken.
Ja, wir sind ja, weil wir noch in der ersten Folge sind, da muss man sagen, Cut. Nee, genau, ja, der
hat 2 Füße. Darum heißt es auch Two-Leg-Rules oder Two-Leg-Table. Also kannst du gucken auf der ITSF-Webseite, da gibt es da die 5 offiziellen Tische und jetzt gibt es einen offiziellen Two-Leg-Tisch, ja, das ist Wahnsinn. Der Techno. Und Klaus hatte mir erzählt, war bei der Techno WS, die gab es ja jetzt vor 2-3 Wochen in Spanien, Auf jeden Fall war er schwer begeistert von der Organisation. Also auch an jedem Tisch gibt es so ein Tablet und die Ergebnisse können eingegeben werden. Also wir werden sehen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auf das Spielverhalten gespannt. Ich will auch dahin, um diesen Tisch zu spielen, weil der ist relativ teuer angeblich. Ich habe jetzt nur Gerüchte gehört, die möchte ich jetzt gar nicht hier verbreiten, aber auf jeden Fall ist er relativ teuer, weil der halt auch aus viel Metall besteht, sage ich mal, und nicht irgendwie günstigerem Holz. Und das spielt sich halt ganz anders. Sie haben ganz andere Regeln. Das ist wirklich komplett anderes Kickern. Andere Spanier, mit denen, wo ich über eine Ecke mal Kontakt zu hatte, die haben wohl gesagt, das hat mit dem Kickern, was wir hier machen, gar nichts zu tun. Und deswegen sind wir da wirklich gespannt drauf, weil da auch eine riesen Community hinter ist. Also die machen da auch relativ große Turniere mit unglaublich vielen Teilnehmern. Lieber von daher. Hannes,
was ist Kickern?
Ja, schwierig. Das ist ja noch nicht so richtig definiert. Da kommen wir irgendwann auch nochmal drauf, ob Kickern ein Sport ist, was Kickern für ein Sport ist und wie wir das Ganze verorten können.
Da kommen wir ständig drauf.
Da kommen wir, glaube ich, ständig drauf. Aber wir werden es aber irgendwann nochmal versuchen, zumindest methodisch aufzuarbeiten, um vielleicht auch eine Grundlage dahingehend zu schaffen, das vielleicht mal genauer zu definieren. Wer weiß es. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir kommen schon wieder ins Schwadronieren.
Tischfußball-WM
2017, das ist, wie gesagt, es ist schon ein Jahr her. Irgendwie, es verschwimmt auch langsam, aber immer wieder, wenn so, manchmal habe ich noch so Fotos hängen und unsere Ausweise von damals, dann kommt ab und zu nochmal so die Erinnerung hoch. Inzwischen nur noch die positiven, was ganz schön ist.
Ja, wir hatten ja gestartet dann mit dieser Evolution des Teams, also dieses Kernteam hat sich dann eben gebildet, wie du schon sagtest, und dann vielleicht auf einen weiteren Meilenstein aus meiner Sicht kommen.
Der Hallenplan.
Der Hallenplan.
Ja, das war ein Thema, wo das ist eher unsere, eine aus unserer Kerndinge, wo wir damit in die Halle mal geguckt haben, weil wir mussten in 5 Hallen, die auch teilweise relativ weit auseinander waren, 120 Tische parallel aufgebaut bekommen, um das Turnier.
Ganze andere Gedöns auch noch.
Ja, also es mussten 120 Tische plus alle anderen Gedöns aufgebaut werden, damit das Turnier in annehmbarer Zeit durchführbar ist. Und zusätzlich mussten noch 30 Tische da sein, denn das ist halt üblich auf ITSF-Turnieren. Das sind sogenannte Multitable-Turniere. Das
nur
heißt,
beim World Cup.
Nur beim World Cup?
Ja. Die anderen ITSF-Turniere finden dann immer auf einem
Tisch statt, ja. Richtig, aber es gibt auch grundsätzlich Multitable-Turniere, zum Beispiel das Mittwochsdoppel. Ab und zu steht da auch nochmal ein Bonzini, wo sich der eine oder andere drüber ärgert. Und der andere sehr, sehr freut, tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist der ITS World Cup ein Multitable-Turnier, denn in verschiedenen Ländern werden verschiedene Tische gespielt. Wir können gerne die Shownotes auch nochmal einen Link darauf
von den
machen, von den 5 offiziellen Tischen und auch den ganzen anderen. Es gibt mehrere Tische, 5 genau, offizielle
muss,
Tische.
Man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen, wie verschiedene Tennisplatzbelege, also ja. Es gibt Gras und Sand und Hartplatz.
Asche,
genau. Und da gibt es ja dann auch das langsamere und schnellere Spiel, das Aufschlagspiel oder das ja mehr.
Das finde ich auch mal spannend, wie es der Fußball geschafft hat, quasi das zu normieren. Also es gibt halt momentan keinen normierten Kickertisch, auf dem alle eine Weltmeisterschaft machen. Das heißt, ich habe 5 verschiedene Tische, die sich, sagen wir, es gibt so 3 Tischtypen, die sich komplett unterscheiden und die anderen beiden kommen jeweils einem anderen Tisch sehr, sehr nahe, mein Gefühl, einfach um das jetzt mal so grob abzukürzen. Und die mussten alle da sein, denn immer, wenn jetzt 2 Teams gegeneinander spielen, spielt das Heimteam die Hinrunde auf ihrem eigenen Tisch und die Rückrunde auf dem anderen Tisch. Und wenn es eine Entscheidung gibt, wird dann ganz wild gewechselt, was natürlich auch eine extrem hohe Herausforderung an die Spieler ist, denn die müssen quasi auf allen 5 Tischmodellen klarkommen. Das war für uns, das ist für die Spieler ja auch eine Riesenherausforderung, für uns war das auch eine Riesenherausforderung, denn wir mussten diese Tischpools, ein Tischpool bestand immer aus 2 Tischen, halt so koordinieren, dass auch alle Begegnungen auf den richtigen Tischen stattfinden konnten.
Genau, aber die Koordination vor Ort oder das Tische rücken, das hat ja dann das Team vom DTFB um Carsten Kuckhoff übernommen. Aber wie du schon sagtest, wir mussten auf diesen Hallenplan zurückzukommen. Wir hatten dann eben diesen Plan, diesen Grundriss vom Kampnagel, den hat dann der liebe Hannes hergenommen und in ein
unglaublich in grandioses ein Tool
integriert. Nee,
leider nicht.
Naja, es war doch so ein 2D, also Purmens CAD-Programm, ja. Auf Neudeutsch vielleicht. Naja, auf jeden Fall hat er sich bravourös da reingefuchst in dieses Programm und konnte am Ende eben alles hin und her rücken und verschieben. Und ich musste dann nur noch sagen, nee, mach das mal wieder weg. Und
ich weiß nicht, ob ich diesen Heimplan neu gezeichnet habe mit diesem super Tool. Auf jeden Fall war das so das Erste, dass wir so ein Bild bekommen haben davon, wie das Ganze aussehen kann. Und ich möchte auch noch mal meinen Dank an die DTFBler schicken für alles, was sie da gemacht haben. Vor allem aber auch die Tischcrew, die sind halt wahnsinnig. Ne? Auch jetzt, wir sprachen vor kurzem einmal drüber in quasi der Folge 0, die wir nicht veröffentlichen, wo wir als Test über die Tischfußball-Bundesliga 2018 gesprochen haben. Und da waren die auch wieder unterwegs und die sind wahnsinnig. Also die arbeiten so viel für fast ausschließlich Anerkennung, möchte ich sagen. Das war schon bemerkenswert.
Ja, das ist der Wahnsinn. Genau, man muss sich das so vorstellen, wenn man das noch nicht gesehen hat oder noch nicht erahnt hat während eines Turniers in so einem Format. Es müssen halt jede Runde praktisch dieser Tischpool bestehend aus zwei Tischen neu besetzt werden, je nach Partie, je nachdem, welches Team jetzt gerade spielt, vom Spielplan her. Und dann trifft halt ein Amerikaner auf einen Asiaten und dann muss man, dann muss man zwei Tornados hinkarren. Also man sieht schon, man muss halt jede Runde praktisch agieren und durchorganisieren. Zumindest bei den Vorrunden, bei den K.O.-Runden muss man dann eben agieren.
Wie kann man sich das vorstellen? Da kommt dann jemand an, es gibt sogenannte Tischwagen, das sind so Scherenhubwagen, wie so kleine Einkaufswagen, wo man so eine Platte hochpumpen kann, um diesen Tisch quer hinzubekommen. Das heißt, wir mussten auch immer gucken, dass die Tische überall quer reinpassen, überall genug Rangierraum war. Das war halt auch eine riesen Herausforderung.
Fluchtwege.
Fluchtwegplanung. Und da auch nochmal ein Dank an unsere Techniker. Die haben das halt bravourös gemacht. Der Kampnagel war sogar am Ende richtig zufrieden. Wobei wir hatten mit Fluchtwegen dann noch andere Themen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Zum Tische schieben. Das haben wir dann irgendwann natürlich auch auf viele Volunteers irgendwie verteilt, die da wirklich tagelang, abendelang Tische geschoben haben, damit der nächste Tag quasi direkt starten kann. Und da fällt mir ein Zitat von Jonas ein, den ich da halt auch das erste Mal richtig kennen und schätzen gelernt habe. Das hat er auch in dem Backstage-Video, was wir auch verlinken werden auf YouTube, gesagt. Das war sehr geil. Da ist er so mit so einem Tisch schiebend von so einem Interviewer verfolgt, so ganz abgehetzt hat er nur dann von sich gegeben, jetzt spiele ich schon seit 3,5 Jahren Tischfußball und heute schiebe ich Tische auf der WM. So, das war irgendwie sein Kommentar zu der ganzen Sache. Also irgendwie war das für ihn klar, dass er da mithilft und er hat auch ganz, ganz viel mitgeholfen. Quasi mehr, als er sich eigentlich auch angemeldet hat oder für das er sich bereit erklärt hat. Das war schon super.
Ach stimmt, da hast du natürlich den besten Track zu, denn Hannes hat das ja, also aus meiner Sicht fantastisch organisiert. Das war der Wahnsinn. Also dann diese Evolution, du hattest jetzt gerade das ein Beispiel Jonas angesprochen, die Evolution des Teams, also da gehören die Volunteers halt ja zweifach, dreifach, fünffach dazu.
Ja.
Das war
krass.
Das war krass, ja.
Das beste Kompliment tatsächlich war, dass die meisten Volunteers mehr Tage gearbeitet haben, als sie eigentlich wollten. Meine Aufgabe war dann ja auch, diesen Plan zu erstellen. Wir hatten 120 Freiwillige, die irgendwie mithelfen wollten. Und zusätzlich hatten wir nochmal, ich glaube, so um die 30 vom DTFB, also 150 Leute, die sich an einer Woche irgendwie finden mussten, um so eine WM zu stemmen. Und die meisten haben sich vorher noch nie gesehen.
Genau, also wenn ich dir noch richtig erinnere, hatten wir dann insgesamt so 220 bis 250 Staff-Leute, wobei davon auch dann zum Teil das Pistanbul-Team, das Restaurant dabei war und so. Aber wir mussten ja diese Akkreditierungen auch aus meiner Sicht eine weitere wichtige Komponente bei dieser Veranstaltung.
Vielen Dank nochmal an Svenja und Nina an der Stelle.
Dem Ganzen halt, genau, vielen Dank für das ganze Durchführen, die dem Ganzen so eine Wertigkeit auch gegeben hat, weil man gesehen hat, auch als Zuschauer, läuft einer mit einer Akkreditierung, das ist ein Spieler, das ist ein Staff. Also ja. Das soll jetzt nicht irgendwie hierarchisierend sein, aber es meiner Meinung nach schafft das einfach Klarheit für so eine Veranstaltung, wo es eh schon beim Tischfußball ja wuselig hingeht wie noch was. Also wenn ich mich da an manche Bilder jetzt gerade erinnere, wie da im Foyer rumgewuselt wurde, als dann auch noch dieser lange Tisch aufgebaut wurde.
Das war einer der schönsten Momente aber tatsächlich.
Es gibt auch ein fulminantes Bild irgendwie oben von dieser Empore, das Foyer entlang, die Halle ist voll, man sieht Leute in alle Richtungen laufen irgendwie und ja, so haben wir uns das aber auch vorgestellt im Vorfeld, wenn ich mich jetzt da nochmal dran erinnere.
Ich habe es mir nicht so vorgestellt.
Nein, wir haben uns, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Wir haben uns vorgestellt, dass dieses Foyer eben praktisch der Sammelpunkt ist. Ne? Das Foyer muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt Kampnagel nicht kennt. Das verbindet eben alle fünf Hallen und da muss man dann zwangsläufig auch durch.
Und ist auch relativ groß.
Ja.
Ich würde schätzen, 6 Meter in der Breite und dann unglaublich lang, 40 Meter. Ja. Und da sind dann halt verschiedenste, ja, die Bar war dann auch irgendwie da untergebracht und die ganzen Zugänge zu den anderen Hallen. Und die war, das Foyer sah am Ende auch echt gut aus. Haben wir natürlich auch geplant mit diesem unglaublich großartigen, günstigen Cut-Programm, was ich dann da an Land gezogen habe. Und das war für mich einer der ersten Momente, als wir beim Aufbau dann diese Flaggen aufgehängt haben. Wir hatten von jedem Land die Flagge oben an der Decke aufgehängt und das sah schon, majestätisch aus. Da wurde mir auf jeden Fall klar, okay, jetzt wird es irgendwie ernster. Aber lass uns nochmal irgendwie in chronologischer Reihenfolge abgehen. Also Volunteers war halt ein Riesenpunkt. Wir brauchten halt irgendwie Leute, die uns helfen, unabhängig von diesem Stuff-Team, die wir irgendwie einsetzen konnten. Das heißt, die Herausforderung war, wie schaffen wir es, erstmal Freiwillige zu finden. Das hat sich am Ende als relativ einfach herausgestellt. Die zweite Frage war, wie kriegen wir diese Volunteers alle in eine Art Schichtplan? Das bringt mir uns natürlich nichts, wenn alle quasi die gleiche Stunde arbeiten wollen. Und wie schaffen wir es, die Leute am besten nach ihren Fähigkeiten einzusetzen? Zum Beispiel haben sie schon mal die Fast-Software bedient, also dass die Turniersoftware, mit denen so große Turniere veranstaltet werden. Oder haben sie irgendwelche, wir haben auch ein Volunteer gehabt im Technikbereich, haben sie schon irgendwas mit Technik zu tun gehabt? All sowas. Und das fing dann tatsächlich auch erst relativ spät an. Wir hatten so richtige Volunteers-Treffen erst im März.
Aber jetzt nochmal zu unserem persönlichen Planung auch und Arbeiten. Ich meine, das haben wir doch ganz gut hinbekommen, oder? Also da muss man sich vorstellen, da haben wir zwei halt Mails hin und her geschickt und uns überlegt, wann machen wir die erste Einladung, machen wir die erste Bewerbung, dann können wir das Tool nehmen im Internet, wo sich die Leute anmelden und so. Das, also im Großen und Ganzen, auch wenn du jetzt schmunzelst und den Kopf schüttelst, also in die eine Richtung, haben wir das gut hinbekommen, fand ich.
Glaube ich auch.
Also du hast natürlich in den finalen Zügen dann noch mega krasse Tabellen erstellt, irgendwelche Schichtpläne.
Und mit allen gesprochen und Mails geschrieben ohne Ende. Nee, aber ja gut, aber du hattest ja auch andere Aufgaben. Das war einfach, mein Fokus war halt diese Volunteers und das wollte ich halt so gut wie möglich dann auch machen. Du hattest ja eher so eine übergeordnete Rolle. So hat sich dann auch auf dem Turnier selber sehr herausgestellt. Ich habe dann irgendwann, nachdem das mit den Volunteers tatsächlich sehr, sehr gut lief und sich das auch irgendwann gefunden hatte, gab es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal. Also ich habe mir das besser vorgestellt, wie ich es schaffe, Leute für dieses Event vorzubereiten. Und am Ende war es dann halt so, dass denn am zweiten Tag wussten ja schon die ersten Volunteers, wie der Hase läuft, und dann haben die sich alle einfach selber angelernt. Das war halt eine mega Hilfe und eine super Zeitersparnis, weil wir hatten so viel zu tun. Und dann war ich so ein bisschen deine rechte Hand. Das war, also so habe ich mich dann auch immer gefühlt und das auch einfach so kommuniziert, weil das extrem geholfen hat, dich freizuschaufeln.
Ja, das hast du ja auch in der ganzen Planung immer gesagt und ich komme damit immer noch nicht zurecht, aber nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Also das war sicherlich nicht schlecht, denn ja, in dieser Planung, da waren viele Punkte zu tun und ich weiß nicht, wo ich meine Rolle sehe. Du hast gerade gesagt, übergeordnete Rolle, aber ich hatte halt mit allen irgendwie zu reden und Informationen weiterzugeben, vor allem auch dann mit Klaus und Farid von den übergeordneten Verbänden und dann eben die Verbindung
Kernteam
zu schaffen.
Also ich würde dich schon als Hauptorganisator von der WM mit bezeichnen. Auch nicht, also ich möchte damit niemanden anders schlecht machen oder irgendwie das so runterreden. Jeder hatte so seine Aufgabe, aber du hattest so die Hauptorganisation. Das heißt, du warst im Hintergrund halt ganz viel und hast ganz, ganz viel geregelt zwischen verschiedensten Parteien, hast mit deiner diplomatischen Ader auch viel geschlichtet, Probleme gefunden und dann gelöst. Die andere Person, die natürlich sehr, sehr viel im Vorfeld der WM und auch bei der WM war, natürlich ein Rico, der hatte aber viel mehr die repräsentative Aufgabe. Die hat er auch super wahrgenommen. Also seine Aufgabe war halt tatsächlich eher mit den Nationen sprechen. Er ist ja auch Präsident des Tischfußballverbandes Hamburg und hat natürlich dann auch viele andere Präsidenten da getroffen, wo dann halt wichtige, wichtige Entscheidungen und wegweisende Themen angegangen wurden, auch noch auf der WM. Das war dann eher so seine Aufgabe. Also so hat jeder seine Aufgabe gefunden.
Rico hat ja auch die Getränke organisiert. Also
richtig, die Bar. Das
ist auch eine Komponente. Also
ja, da muss man seine Bar natürlich nennen hier. Ja. Wer es noch nicht kennt, das ist das Kicks hier in Hamburg, wo dann auch die Barcrew direkt auf der WM mitgearbeitet hat. Da gab es auch einige. Martin zum Beispiel, der auch sehr viel in der Bar gemacht hat, der da irgendwie nächtelang noch irgendwelche Kisten geschoben hat. Das war schon sehr, sehr spannend. Aber tatsächlich, ich will noch mal einmal kurz vor die WM zurück. Also wir hatten diese Volunteers-Treffen, da fing das irgendwie für mich so an. Da wurde es für mich greifbarer. Also als dann die ersten Volunteers dann da waren, ich meinte, ja, pass auf, ich mache im Kicks immer dienstags jetzt einen Monat vorher so ein bisschen Meet and Greet und wer Fragen hat, kann kommen. Und da kamen dann Leute, da ist mir bewusst geworden, okay, jetzt geht los. Also es ist nicht mehr lange hin.
War Wahnsinn, ja.
Und dann gab es so ein Moment.
Treffen im Kicks oder auch als wir im Kampnagel dann
die. Da gibt es ja noch Fotos von. Die Begehung im Kampnagel, das erste Mal mit den Leuten, wo alle dann so, okay, da kamen das sie ist dann doch alle größer.
Und dann war keiner da vom Kampnagel. Nein, das ist eine andere Story. Nein, die hatten den Termin verwechselt und wir haben dann trotzdem noch die Begehung gemacht und das war auch sehr gut, weil diese verwinkelten Hallen, ich hatte es schon angesprochen, die waren eben schon schwierig. Also
ja. Tatsächlich, wo du sagst jetzt verwinkelte Hallen, das hört sich so an, als wenn das so der grausamste Ort ist, um da eine WM zu machen, weil alles total chaotisch ist. Das stimmt nicht ganz. Das Geile war, das kann man wirklich auch geil bezeichnen, es gibt natürlich auch für die Rollstuhlfahrer eine Disziplin und die waren auch alle da. Und die haben im Nachgang noch gesagt, das war für die eine der besten WMs überhaupt, weil das ist alles rollstuhlgerecht, komplett. Und da gab es auch eine Rollstuhltoilette. Ja. Das gab es in keinem Ort vorher. Also die waren richtig begeistert, insofern, das war richtig cool. Ah,
super.
Ja. Das, und die habt ihr noch alle feiern sehen und dann, also das war, die waren richtig happy.
Ja, ich will das ja auch nicht alles schlecht reden. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Nur, also ich denke halt an die aus der organisatorischen Sicht, an die ganzen Komponenten, sei es Beschallungsanlage, sei es
Tische
schieben, sei es die Tür kann ich nutzen und die Tür, nee, die bleibt zu. Und also das sind, sind am Ende dann viele Kleinigkeiten, die nicht nur vor des Events irgendwie durchgedacht werden müssen, sondern auch dann während des Events akut irgendwie behoben werden müssen. Aber gut.
So, dann hatten wir auf jeden Fall vor der WM, wir hatten diese ersten Treffen, das wurde immer realer. Und dann werde ich auch nicht vergessen, das war sogar zwei Wochen vor der WM. Und zwar Tornadotische waren ein Thema, weil die mussten aus Amerika hierher geschiffert werden. Die lagen im Container im Hafen. Das wussten wir. Wir wussten auch, dass sie angekommen waren. Wir wussten aber nicht, wann irgendjemand irgendeine Spedition beauftragt, die irgendwann zum Kampnagel zu bringen. Und das irgendwann kam dann von dir so von wegen, Hannes, übrigens, am Donnerstag kommen vielleicht die Tische. Ich so, wie vielleicht? Ja, vielleicht kommen die Tornadotische. Wie viele denn? 30. Und wer so einen Tornadotisch
mal gesehen hat? Am Donnerstag um 12 Uhr.
Ja, um 12 Uhr, richtig.
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Und ich so, und jetzt? Und es war tatsächlich Mittwoch, als du mich anriefst. Ja, also es war sehr, sehr kurz.
Die Spedition hatte mich, glaube ich, Mittwoch morgens angerufen.
Ich sofort in unsere Volunteersgruppe und die irgendwie Leute da zusammengetrommelt und waren wir zu fünft am Ende. Und hatte dann noch bis in die Nacht irgendwelche Pläne gezeichnet und dann sehe ich irgendwann Anruf in Abwesenheit morgens um 10. War der Fahrer einfach schon früher da?
Um 9, ja.
Um 9?
Genau, ich war 8.30 Uhr an der Uni, habe Vorlesung gemacht und dann hat mich da diese Speditionsfrau angerufen und ich bin dann halt kurz rausgegangen aus der Vorlesung und habe halt das erfahren, beziehungsweise habe, glaube ich, in der Pause zurückgerufen, also so fruchtartig habe ich dann die Veranstaltung nicht verlassen und dann habe ich das erfahren, ja, seit 9 Uhr
ist der Fahrer hier.
Ist der Fahrer bei Kampnagel.
Ja, genau, da bin ich da halt schnell hingedüst, habe die Leute alles zusammengetrommelt und war dann auch tatsächlich relativ früh da und der Fahrer wollte aber mit mir das nicht ausladen, ohne dafür ein Entgelt zu bekommen und dann habe ich gesagt, okay, dann warten wir bis 12 Uhr vereinbart. Dann kam dann auch der Rest, da auch noch
ein Entgelt.
Ja, der wollte, er hätte mit mir das auch zusammen ausgeladen, aber hätte dafür bezahlt werden wollen.
Okay.
Und da haben wir dann, sind wir dann angerückt mit ein paar Leuten. Da gibt es auch noch ein spannendes Foto von. Also, wie gesagt, Tornadotische bestehen aus zwei Teilen. Ein Teil ist so schwer wie ein anderer, normaler Tisch gefühlt. Haben diese ganzen Tische da ausgeladen. Das war natürlich ein grandioses Bild schon, was wir da schon in die Halle reingeproppt haben.
Handliche 2x30, 70 Kilo Kartons.
Ich weiß gar nicht, das waren mehr als 7,5 Tonnen, oder? Das waren irgendwie 11 Tonnen Tornado. Irgendwie so eine Zahl hatten wir auch irgendwo auf dem Packzettel dann, das war sehr spannend. Lustig war an dem auch, also vieles hat auch irgendwie dann durch Zufall geklappt. Ich stand dann irgendwann draußen.
40 Tonnen.
40 Tonnen? Waren das 40 Tonnen? Ja, wer gut rechnen kann, kann uns das gerne mal nachrechnen oder diesen Packzettel noch finden. Irgendwo habe ich da Fotos von verschickt. Das soll uns jetzt hier nicht aufhalten. Auf jeden Fall Zufall. Dr. Zufall war unterwegs. Ich stand gerade draußen, zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht. Und zu dem Zeitpunkt der WM habe ich stark geraucht. Stand ich draußen und rauchte eine Zigarette. Da kam ein LKW-Fahrer vorbei, der zufällig aufs Gelände gerade gefahren ist. Der wäre da gar nicht raufgekommen und fragte, sind Sie Jan Dreiling-Eschweiler? Und ich so, nein. Wieso, was wollen Sie denn von dem? Ich habe hier Teppich für ihn.
Der Teppich.
Der Teppich, ja. Da kannst du mir mal selber erzählen. Teppich war eins der Themen, die Jan sehr, sehr, sehr beschäftigt hat.
Ja, also die Teppiche waren sehr wichtig. Also eine Idee, die haben wir dann auch wieder verworfen. Eine Idee war eben, wie können wir Kampnagel, diese an sich rustikalen Fabrikhallen, also das ist einfach dieser Kampnagel-Style, wie können wir das auch vielleicht ein bisschen
wertiger
aufwerten, beziehungsweise es ging dann auch um die Markierung der Pools, beziehungsweise es ging auch um den Schutz des teuren schwarzen Tanzbodens. Das waren so Komponenten, da haben wir gedacht, okay, warum machen wir nicht unter jedem Pool Teppiche, also Teppichzuschnitt, so Messeteppiche, Dann haben wir auch gelernt, okay, braucht man Brandschutzklasse 1, weil man das da verlegt. Und dann haben wir auch mal kurz überschlagen, wir hätten halt einfach nochmal 3.000 Euro Sponsor gebraucht. Dann hätten wir das leisten können, aber dann hätten wir es doch aufbauen können. Okay, ich habe die Idee damals in die Runde vorgetragen und viele haben gesagt,
das ist nicht
höchste Priorität und das wurde zurückgestellt.
Ich war vor 2 Wochen bei Jan zu Hause und ihr glaubt es kaum, was habe ich da gesehen?
Ja, Teppichreste.
Also Jan könnte bei sich zu Hause, ja genau, Jan kann bei sich zu Hause eine kleine WM alleine, zumindest was Teppich
angeht. Trotzdem brauchten wir einen Teppich wegen dieser fulminanten Final Area, die eben ja auch von Farid, vom ITSF der zentrale, wichtigste Punkt war eben, dass ja, da war eben diese Final Area, sollte jeder, der da spielt oder jeder, der das sieht, eben mit bleibendem Eindruck.
Genau, und dann ging es weiter, nachdem dann Teppich und Tornados ausgeladen waren, am 31. März, was auch immer das jetzt für ein Tag war, da kam im Fahrgastfernsehen des HVV, des Hamburger Verkehrsverbundes, also in allen U-Bahnen, die Werbung für die Tischfußball-WM. Das war auch irgendwie so ein Moment, wo dann klar war, irgendwie ist es, passt das.
Ja.
Und da wurde dann realistischer, dass das Ganze jetzt losgeht.
In 10 Tagen dann, nee. 12. April war das dann, das Startdatum. Ja, wobei, ja, für uns war das dann, irgendwie wir waren am Donnerstag in der Woche vorher auch nochmal da, um Internet zu checken oder solche
Späße. Stimmt, da haben wir die ganzen Buchsen überprüft, wo wir Internet bekommen. Ja. Genau, dann ging es schon langsam los. Und dann war das der Freitag vor der WM. Das war dann der 7. April. Da sind dann schon die ersten DTFBler angerückt. Ich weiß, dass Carsten hier noch bei mir war und dass einer von den TST-Jungs noch hier mit war. Und die haben dann auch freitags das Turnier im Kicks mitgespielt. Nee, samstags haben die das Turnier mitgespielt, das Einzelturnier. Das war der erste Kontakt so mit dem DTFB-Team. Und dann kamen am Samstag deutlich mehr DTFBler, die alle auf sich im Kicks gesammelt haben. Und dann sich mal das erste, Sonntag ich habe die meisten das erste Mal gesehen. Treffen, Sonntag war nochmal so ein kleines, ganz kurzes Treffen aber nur.
Die Akkreditierungen wurden ausgegeben für die Helfer. Und dann, die hatten ihre Sachen schon abgeladen, das DTFB- und ITSF-Material in Kampnagel. Und wir konnten dann aber erst am Montagmorgen
richtig anfangen.
So richtig in genau. Die Halle, da war noch der Flohmarkt am Sonntag.
In stimmt, wir hatten ja so einen kleinen, das war auch ein super geiler Moment, wir hatten so einen kleinen abgegrenzten Bereich, also falsch, wir hatten einen sehr großen abgegrenzten Bereich im Kampnagel, wo wir was lagern konnten, da hatten 4 Wochen auch die Tornados, vorher, ja, genau, ab 4 Wochen vorher. Da war auch schon der DTFB angerückt, hatte schon die ersten Sachen da hingehauen. Und dann kamen wir halt im Kampnagel an, da war der Flohmarkt vorher. Und der Kampnagel ist halt auch so ein Kulturort, wo auch viele Stücke inszeniert werden, also auch Theaterstücke, aber auch so ganz experimentelle Dinge. Und das muss eigentlich mal aufgeräumt sein. Dann hatten wir halt am Motor diese Halle und ich werde nie vergessen, wie ich mit dem einen der Oberhallenorganisatoren vom Kampnagel da durchging und dann kamen wir in diese eine kleine Halle, P3 oder P4, also eine der hinteren kleinen, und das sah aus, als hätte da jemand seine Geburtstagsparty gefeiert. Überall Konfetti, Ballons und diese Luftschlangen komplett voll und alle standen nur so mit dem Mund runter und alle gucken uns so an. Er sagte, das war irgendeine Inszenierung. Wir räumen das gleich auf. Und wir sind erstmal wieder gegangen und dachten nur so, oh mein Gott, wenn das die ganze WM so weitergeht, dann mal gute Nacht. Kleines Detail, zu dem Zeitpunkt war ich leider schon lediert.
Denn, ja, richtig. Ja,
am Montagmorgen oder am Dienstagmorgen? Montagmorgen um 7 Uhr habe ich einen der Techniker, Niki, mitgenommen und der meinte, Johannes, komm mal hoch in den 4. Stock, 5. Stock, irgendwo natürlich ganz oben, wo man halt so wohnt. Ich habe hier noch so ein paar Moving Lights, die müssen noch mitgenommen werden. Ich so, okay, Moving Lights, das sind diese Dinger, die unter der Decke hängen und sich bewegen können. Das geht schon. Kam da an, dann hat er so riesen Moving Lights, so gefühlte Fluter. So, keine Ahnung, ob er die aus einer alten Flakstellung oder so geklaut hat. Auf jeden Fall waren das richtig schwere Dinger. Zumindest für so ein Bürohengst wie mich. Er selber steppt so ein Teil ja gefühlt immer. Dann haben wir die halt unten in den Mietwagen in so eine A-Klasse reingewühlt. Das war schon ein Krampf. Und dann kam es, als wir dann ankamen am Kampnagel, hat Niki das Movie-Net aus dem Kofferraum genommen und ich habe das quasi von der Rücksitzbank morgens, wo halt der ganze Körper noch nicht so ganz war, sag ich mal, heb dieses Moving-Light an und merke sofort, hinten im Kreuz, unten im Rücken.
Du hattest dich so nach hinten gelehnt im Auto.
Beim Ausladen. Ich habe mich reingelehnt in der hinteren Tür und habe dann reingegriffen und hochgehoben und dann merkte ich nur im unteren Kreuz, das war nicht gut.
Und jetzt über ein Jahr später Schicksal oder
Nö.
Zufall? Ja, also es hatte ja zur Folge dann, dass du
nichts mehr anfangen konntest. Stimmt, das ist eine gute Frage. Ja, ich durfte auch nichts mehr anfangen. Also ich bin ja auch jemand, der dann nicht locker lassen kann. Ich durfte dann einfach nichts mehr anfangen, weil das hat richtig weh getan. Du hast einen Bandscheibenvorfall gehabt. Oder genau. Also am Ende war es, also erst hieß es Hexenschuss. Ich habe mir dann richtig Schmerzmittel besorgt und war dann noch beim Arzt. Da war ein Arzt gegenüber. War unglaublich teuer. Und habe mir dann da Schmerzmittel und Tabletten alles mögliche und Wärmepflaster alles drauf. Konnte aber nichts mehr anheben. Und so startete für mich dann am Montag die WM.
Wahnsinn.
Verrückt eigentlich, ne? Und dann ging Montag, Dienstag der ganze Aufbau los. Das war auch spannend. Ich werde auch, gibt's da noch ein Foto von, wo wir ein Meeting gemacht haben, wo ich dann auf dem Boden einfach liege. Wie wir nämlich die ganzen, diese Spielfelder, die du mit Teppich markieren wolltest, haben wir dann mit Klebeband, mit so einem Tanzband, Tanzbodenband, also ein ganz spezielles Klebeband, das keine Rückstände auf einem Schwingboden hinterlässt, markiert haben. Das war halt auch wirklich viel Arbeit und zeitgleich haben wir noch den großen Teppich verlegt. Für die Final Area und haben so langsam nahm das Ganze Gestalt an. Überall haben Leute gewerkelt. Das ging alles irgendwie so Hand in Hand.
Also was ich im ersten Gedanken jetzt schade fand, als ich mich jetzt gerade zurückerinnert habe, aber vielleicht auch gar nicht so schade. Also ich kann mich in dieser Phase an wenig konkrete Momente mit dir erinnern. Also
wir hatten kaum konkrete Momente.
Wir hatten kaum konkrete Momente und es hat einfach funktioniert. Also ich meine, wir hatten geprobt, wir hatten vorbereitet und jetzt mussten wir eben auch das Wissen dann weitergeben in jeder Minute an viele Personen. Vor allem beim Aufbau.
Vor allen Dingen beim Aufbau. Und da haben auch echt viele Leute viele, viele Glanzleistungen verbracht. Ja. Allein schon dieses Foto aus der Lagerhalle, also das ist eine riesen Lagerhalle beim Kamp Nagel, wo normalerweise gefühlt 4 Boote einfach drinnen stehen, war komplett voll mit Tischen. Alle 5 Tischtypen vertreten, standen einfach aufgebaut. Alle waren alle aufgebaut, ja. Fertig aufgebaut.
Wir mussten ja jeden Tisch einzeln aufbauen, da ist es auch von Tischtyp zu Tischtyp unterschiedlich.
Richtig, also die Tische, das muss man sich auch vorstellen, die kommen halt so, als wenn ihr euch so einen Tisch nach Hause bestellt, original verpackt. Da sind halt, okay, die sind vormontiert, das heißt, die Stangen sind in der Regel schon drinne, nicht bei allen zum Tischen. Glück,
doch, doch.
Beim Tornado nicht, oder?
Ja, die Stangen waren nicht drin, aber die Figuren waren zum
Glück. Ja, ja.
Boah, weil wenn sonst die ganzen hätten Figuren wir 30 mal 22 Spinte reinschlagen müssen.
Geil, und ich Spinte mit Spinte. Anderes Splinte. Thema. Da kommen wir nochmal raus zu. Also. Keine gute Idee. Warum Schrauben? Es gibt so schöne Schrauben. Warum müssen manche die Spinte verwenden, um zwei verschiedene Komponenten zu verbinden? Egal. Es ist nicht immer alles logisch.
Naja, aber also, sie sind sehr robust für die Figuren, muss ich ja dafür sagen. Also, aber
anderes, da streiten wir dann andersrum.
Ja, können wir einmal anders mal streiten, wenn wir dann zu dem Thema Material kommen. Aber was ich noch zum Tornado sagen wollte, dann kommen natürlich auch solche Geschichten. Zöllisches Werkzeug, kein metrisches Werkzeug. Also das sind halt lauter so internationale Kleinigkeiten, die da sich im Hamburger Kampnagel in der Vorhalle, so hieß sie.
Geil war zu dem Zeitpunkt auch, wir haben halt für die WM extra Kickerlichter bekommen von Silpion. Gibt es auch Kickerlight? Ich weiß gar nicht, welche von den Firmen jetzt diese Lichter gemacht hat. Auf jeden Fall eine Lampe, die du halt an jeden Tisch mit einem Magneten, klebst du Magneten an den Tisch oder hast du irgendwie schon Metall am Tisch und kannst per Magnet so eine Lampe am Tisch direkt anbringen und hast ein super Licht gehabt zum Kickern. Und dafür haben wir Akkus gehabt. Und das Geile war, dann kam halt eine riesen Ladung Akkus an, um natürlich, also es waren Akkus war auch so ein Thema von dir, Jan, deswegen, wo du halt Akkurechnung gemacht hast.
Das war ein Riesenthema.
Tatsächlich, ja, weil die Leute meckern, wenn die kein Licht haben. Ich vor allen Dingen nicht. Ja. Nach dem Teppichthema war das auch schwierig tatsächlich für mich, nicht ernst zu nehmen. Also, und auf jeden Fall, drauf gehauen, wir hatten genug Akkus. Das waren,
nee, nicht drauf gehauen.
Ich nicht einmal okay, kurz ja.
Jetzt hast du den zwei Sätze zum Akkus
sagen. Ja, bitte.
Der erste Satz, ich hatte mit meiner Vorplanung recht. Ich hab eine Excel-Tabelle gemacht, um die Akkulaufzeiten durchzurechnen, um für jeden Tisch immer Licht zu haben, jeden Tag. Und ich hatte recht, dass wir Akkuladegeräte nachkaufen mussten. Und den zweiten Satz, den ich sagen wollte, oder die zweite Information, das hätte alles nicht geklappt, wenn nicht eine wichtige Person da gewesen wäre. Dr. Akku.
Der Philipp, nämlich. Ja, genau. Philipp hat da richtig losgelegt. Wir hatten halt mit den Akkus ein kleines Thema und deswegen war Philipp ist auch einfach so, war da, hat zum Aufbau geholfen und hat dann auch so seine Aufgabe gefunden und dann die ganze WM über diese Akkus betreut. Aber viel spannender war, als die Akkus ankamen, in so großen Kartons irgendwie aus dem Silpion-Lager. Wir haben die dann so ein bisschen hin und her geschoben, geguckt und Philipp fing so an, die zu analysieren und auf einmal fing es an, aus einem von diesen Dingern zu qualmen. Das werde ich nicht vergessen. Wir standen in dieser Halle und dann qualmt dieser Akku-Dings und alle natürlich erstmal, was sind das eigentlich für Akkus? Und dann haben wir echt diesen Karton genommen und irgendwie so an der Pappe einfach rausgezogen, in die Mitte draußen auf so einen Vorplatz. Und dann standen irgendwie gefühlt gefühlte 20, es waren bestimmt 10 Männer mit so einem Stock um diesen Karton, der da am Quallen war, und haben da so gegengepiekst und geguckt, ob irgendwas passiert. Und dann war halt echt die große Zauberfrage, sind das Lithium-Ionen-Akkus oder nicht, weil jeder, der schon mal so ein Video gesehen hat, wenn so ein Handy explodiert oder wenn so ein Trittbrett, diese komischen Dinger, auf die man sich stellt und die dann losrollen, wenn die anfangen zu brennen, da ist richtig Power hinter. Und dann haben wir aber schnell rausgefunden, nee, sind Bleiakkus. Zum Glück war nur ein Kurzschluss. Damit war aber Jans Rechnung auch nicht mehr ganz aufgegangen fast. 10 Akkus weg.
Ja, das Bottleneck war ja, also die Engstelle waren ja die Akkuladegeräte, nicht die Akkus an sich.
Nee, aber auch die Verbindungsstecker. Also dann hat ja Dr. Akku an alle Akkus neue Verbindungsstecker rangelötet. Ja,
einfach zum Laden. Davor hatte man bei diesen Ladegeräten Klemmen. So komische Klemmen, wie man vom Auto
starten
kennt.
Genau.
Das war alles nicht so sicher hinten in dieser Vorhalle, als da die 120 Akkus auf den Biertischen standen und alle mit Klemmen dran oder zumindest die Hälfte davon.
Genau, das war dann ein bisschen etwas besser isoliert. Das war nämlich einfach tatsächlich ein Kurzschluss und Dr. Akku hat dann auch noch von uns zwei Stromprüfgeräte bekommen und damit hat er die ganze WM beleuchtet.
Ja. Zumindest die Seitentische, ne? Die Final Areas, die wurden ja so beleuchtet. Gut. Noch ein Thema zum Akku. Eines der wenigen oder das eines der letzten Stücke, die zum Thema Abbau dann, du hast ja den Abbau noch gewünscht, noch ein paar Worte, die zum Thema Abbau noch fallen. Also die Akkus waren dann neben den fehlenden Paletten und noch irgendwelchen Kartons, die rumstanden, waren noch diese drei Punkte, die wir dann in der Woche danach mit Kampnagel, oder die ich mit der Woche danach mit Kampnagel noch zu Ende führte. Und ja, so war das dann. Da liegen noch Akkus in der Wiese, meinte er. Aber ansonsten waren wir sehr sauber, also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir hätten da viel Müll hinterlassen.
Da
also,
liegen noch Akkus in der Wiese.
Also das war für mich zum Beispiel auch sehr bezeichnend. Ich meine, diese Sauberkeit hatten wir auch immer irgendwie hochgehalten und dann hat man auch hier den einen oder anderen mal gesehen, der einfach mal einen Müllsack gegriffen
hat. Oh, das fand ich einen großen Moment. Also wir wissen, glaube ich, beide, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, zwei sehr starke Hamburger Spieler, die halt wirklich schon viele Turniere gewonnen haben. Und von denen tatsächlich haben wir nicht so viel mitbekommen. Und die beiden haben dann wirklich, die waren da in ihren ganz normalen Klamotten, nicht irgendwie in irgendwelchen Helfershirts, sondern mit irgendeiner Akkreditierung und haben gefragt, was gerade los ist und haben dann angefangen, Mülltüten auszutauschen und Müll wegzubringen. Der eine sogar Lederjacke, wie er halt immer rumrennt. Fand ich, das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ach, guck an.
Ja.
War ich richtig gut.
Sehr, sehr gut. Und apropos nicht viel mitbekommen, also ich denke immer noch, ich habe vielleicht 10% oder 5% dieser Veranstaltung an sich dann mitbekommen. Also wir hatten ja da einen ganz anderen Fokus dann, als wenn man da als Besucher reinkommt. Ich höre jetzt manchmal noch Geschichten von Leuten, die jetzt so mehr in dieser Tischfußball-sportlichen Szene integriert sind. Ja, ich war damals auch bei der WM, super gemacht und so. Also da merkt man einfach, das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung dann für den Zuschauer und für mich, ich habe das empfunden, immer sehr schwierig zu abstrahieren. Was haben wir da geleistet und was war das überhaupt?
Für mich war es auch wie so ein Tunnel. Also es fing halt an, am Samstag war halt noch ein lustiges Kickerturnier und am Sonntag wurde ich in so einen Tunnel gesaugt und Sonntag mit einem Bandscheibenwurf wieder ausgespuckt. Ziemlich genau so hat sich's angefühlt. Aber es stimmt nicht ganz, natürlich. Also am Dienstagabend, das war für mich so ein Moment, das hätte ich jetzt auch dich gleich nochmal gefragt, ich erzähle aber erstmal meinen, der Moment, wo mir klar wurde, okay, jetzt geht's richtig, richtig los. Also jetzt sind wir da und jetzt morgen können wir starten. Am Dienstagabend hatten wir so einen riesen Banner geplant vor dem Kampnagel, aufzuzeigen, so eine riesen Kickerfigur mit Hamburg drauf und mit dem ITSF World Cup Logo und allem Pipapo. Und das wurde da aufgehängt. Da war lustigerweise
Bastian und Sven.
Bastian und Sven. Sven, der lustigerweise auch bei Flying Circus spielt und ich glaube sogar auch auf diesem Weihnachtsturnier von mir, weil den ich da aber auch noch nicht kannte. So trifft man sich dann nämlich wieder.
Keimzette Eimsbüttel schon wieder.
Ja.
Aber es ist nicht der Bezirk Eimsbüttel für diejenigen, die sich in Hamburg nicht so gut auskennen. Es ist wirklich der Ortsteil Eimsbüttel. Also
ja, viele Kickerleute, viele Bars auf geringer Dichte.
Ja, oder andere Analysen. Aber gut, kommen wir wieder zurück.
Ja, egal. Weiter. Korrekturen gerne in den Kommentaren. Nee, das war ein Scherz. Auf jeden Fall der Mittwoch. Wir haben dann irgendwann aufgemacht. Das war so ein typisch deutscher Moment. Wir hatten ja auch einen Mario mit dabei, der halt so ein bisschen Kameramann war. Und ich durfte die Türen eröffnen und wir waren eine halbe Stunde zu spät. Da haben wir die Tür. Wir hatten gesagt, wir machen um 9 auf und wir haben es um 9 Uhr, kurz vor 10. Es war nicht mal eine halbe Stunde, es war knapp keine halbe Stunde zu spät. Und ich werde nicht vergessen, wie diese Tür so freudig, strahlend, total kaputt die letzten 3 Tage durchgearbeitet aufmache. Und als erstes kommt mir ein deutscher Nationalspieler, ich sage nicht aus welcher Kategorie, das war glaube ich nicht der Herrin entgegen und man von wegen, na ihr seid da pünktlich. Das war die erste Begrüßung und dachte ich so, geil, die Leute sind da, Freude. Der Rest hat sich aber echt gefreut und kam im Grinsen rein, war halt sehr, sehr lustig. Ich hatte auch den Tag zuvor, da waren noch ein paar, die englischen Senioren waren schon mal da, die wir nicht raufgelassen waren haben.
Einige da,
die wollten unbedingt schon mal gucken und schon mal ein bisschen auch spielen. Echt, der war auch schon früher da. Den kannte ich damals noch gar nicht. Also nicht mal vom Sehen oder von irgendwelchen Videos. Ich war noch nicht so auf diesem, ich will mal irgendwie vielleicht ein bisschen besser spielen, Trip. So gut, wir machen auf. Wir haben die ersten, an dem Mittwoch die ersten Programmpunkte. Und zwar ging da das Schulturnier los, direkt morgens von 9 bis 13 Uhr, das von Hakito organisiert wurde. Auch eine Riesenaktion.
Riesen Nebenorganisation noch in dieser Halle. Das hatten wir dann hinten im Westfoyer,
genau,
in diesem verlängerten Foyer ausgerichtet. Und ja, vielen Dank da auch nochmal an die ganzen Hakitu-Helfer und vom St. Pauli, die dann das Rahmenprogramm gemacht haben. Ein Highlight war sicherlich dann dieses auch von Sidekick, die hatten so einen manipulierten Kicker dahingestellt und ihr Wohnzimmer aufgebaut und einfach um nochmal so ein bisschen Kultur reinzubringen. Also das war, also dieses Westfoyer hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich leider viel zu wenig dort aufgehalten, aber es hat, glaube ich, auch nochmal dem Nicht-Hamburger sozusagen gezeigt, was Kickern auch.
Und das fand ich aber beides gut. Ich fand einmal gut, dass das Sidekick da war mit dem ganzen Wohnzimmer, einfach nochmal um zu zeigen, wie Tischfußball hier in Deutschland funktioniert, also weil es ja auch tatsächlich aus der Kneipe kommt, sehr stark und hier in Hamburg immer noch in sehr vielen Kneipen Tischfußball gibt und gespielt wird. Und das war auch so ein geiles Zitat von den Kanadiern. Die haben übersetzt gesagt, zu Hause müssen wir uns immer dazu verabreden, dass wir irgendwo in einer ganz bestimmten Bar Tischfußball spielen gehen. Hier in Hamburg auf dem Hamburger Berg kann ich mir aussuchen, zu welcher Musik ich gerne kickern möchte. Und das fand ich auch super und das hat auch für dieses Westfoyer auch mit dem Sidekick und auch mit St. Pauli wirklich nochmal gezeigt.
Genau, und für mich auch als Verantwortlicher der Jugend wichtig, es ist nicht nur die Kneipenkultur, es ist vor allem auch die Jugendkultur und Kinderkultur. Also es gibt ja unheimlich viele Tische in Jugendzentren und Schulen und genau, das versuchen wir ja momentan auch in Deutschland aufzubauen und da hat Hakitu eben auch tolle Erfolge in den letzten Jahren oder tolle Aufbauarbeit geleistet und ja, also ganz klar klasse und dass sie Teil der WM waren.
Ja, und dann Mittwoch ging natürlich auch das parallel dazu, die richtige Weltmeisterschaft und das Turnieren los. Das war so ein bisschen das Seitenprogramm. Da habe ich gar nichts von mitbekommen tatsächlich, weil an diesem Mittwoch waren ja dann wirklich auch Besucher da. Wir hatten zu Höchstzeiten dann 900 Besucher vor Ort plus die Spieler, also sagen wir mal immer so im Mittel vielleicht 1500 Leute zu der Kernzeit da und da waren noch so viele Dinge zu denen, hat irgendwo auf einmal irgendein Auto von einem Notausgang geplant, dann waren irgendwelche Sperren, die da nicht hin durften. Also wir mussten noch sehr viel nachkorrigieren, als dann wirklich nochmal so eine Kontrolle war. Das war ziemlich stressig. Und natürlich, das war der erste Tag, vieles lief noch nicht ganz so, wie man sich das vielleicht direkt gewünscht hätte, aber das gehört ja auch dazu, dass man sich findet. Da gab es dann auch noch verschiedenste Diskrepanzen zwischen verschiedenen Persönlichkeiten und Leuten, die man dann wieder zusammenbringen muss. Also da war sehr viel zu tun. Da hat aber Jan auch mit seiner diplomatischen Art sehr viel gemacht und dann nahm das so seinen Lauf. Und
ja, ich kann mich gar nicht mehr auch so an den ersten Tag erinnern, also wie du schon sagtest, da Tischfußball haben wir da nicht gespielt.
Nee. Ich weiß nur, also Mittwoch und auch Donnerstag, also das war wirklich wie auf Schienen. Und ich weiß auch noch, dass du am Donnerstag echt kaputt warst. Also ich war auch kaputt, aber du warst besonders kaputt, weil du dir jedes Problem immer zu Herzen genommen hast und dann von jedem auch immer angesprochen wurdest. Und ich meinte jetzt, komm runter und konzentriere dich auf die richtig wichtigen Sachen. Und das werde ich nie vergessen. Am Freitag war es dann wirklich so, dass ich dich ja nach Hause schicken wollte. Ich hatte Jule nicht sogar noch Geburtstag, also deine Freundin. Irgendwas war nicht noch irgendwas. Auf jeden Fall wollte die dich auf jeden Fall mitnehmen, weil die auch gemerkt hat, dass du richtig kaputt warst. Und das werde ich auch nicht vergessen, wie du dann eigentlich früher nach Hause gehen solltest und bist dann aber auch erst um 12 gefahren und wir dann irgendwie um 2.
Ja, früher, ne?
War dann halt früher. Und da weißt du, das bist du den Tag später dann abends, standen wir dann irgendwann auch nochmal draußen bei einer Zigarette und dann hast du mich, glaube ich, sogar noch umarmt und gesagt, danke, so. Weil das war halt, du warst halt echt so irgendwie ganz schön kaputt. Das ging mir aber genauso. Also es war wie auf Schienen. Im Kontrast dazu gab es eine Person, die sehr vielen Leuten bekannt ist, die unglaublich durchhalten kann, wenn es ums Feiern geht. Das werde ich auch nicht vergessen. Wir sind am Freitag und Samstagmorgen, sind wir hier los und kriege einen Anruf von der Person Und die sagt, könnt ihr mich mitnehmen, ich bin gerade vom Kiez unterwegs. Wir sind hier um 7 Uhr quasi ins Taxi gestiegen, um zum Kampnagel zum Arbeiten zu fahren. Und die Person ist um 7 Uhr am zweiten Tag sogar mit den Kanadiern ins Taxi gestiegen zu uns. Und wir sind wieder zum Kampnagel gefahren und die haben da dann erstmal sich wieder ausgeruht von der durchzechten Nacht. Also verschiedene Leute haben diese WM ganz verschieden wahrgenommen und genutzt, um irgendwie in Kontakt mit verschiedensten Nationen zu kommen.
Stimmt, und auch in der, also da kommen wir jetzt, wir kommen ja erst zum Ablauf, aber später fällt mir das gerade direkt so ein. Also die ganzen, was durch die sozialen Medien ging von den verschiedenen Teams, da haben halt unheimlich viele, also Spieler vor allem, auch diese Bilder gepostet, ihre Sicht auf die WM oder auch auf die Stadt Hamburg. Das war dann schon irgendwie dann im Nachhinein schön, das alles anzuschauen.
Auf jeden Fall. Ein so ein Highlight für mich war tatsächlich auch in dieser ganzen Organisation, da bin ich jetzt eher wieder bei Mittwoch und Donnerstag, wir hatten halt für die Garderobe niemanden. Es gab, die Garderobe war so ein bisschen ab vom Schuss von allem. Dann haben wir da Motu hingesetzt, die Hamburger werden ihn kennen, und der hat dann da bis spät nachts die Garderobe gemacht, und dann hat der erste Tag war dann so durch, und dann gab es irgendwann, als dann die ganzen Besucher raus waren, nochmal für die ganzen Volunteers irgendwie, die noch da waren, und die ganzen Helfer Freibier, und dann standen wir da mit
war
Rico
das
auch.
Am ersten Tag?
Das war am ersten Tag, und Rico, so was eigentlich mit der Garderobe, und ich hab nur so, Motu! Und dann hat Motu da, obwohl die Gäste schon weg waren, aber da hingen halt irgendwie noch 5 Jacken, anderthalb Stunden alleine gesessen, und ich kam dann auch da und wäre schon fast eingeschlafen. Und da war irgendwie auch, die Garderobe war der unbeliebteste Job zu dem Zeitpunkt. Aber auch so eine geile Anekdote.
Jetzt kommt nämlich ein Spiel, den wir noch gar nicht genannt haben.
Stimmt, wichtig.
Und der aber auch unheimlich viel geleistet hat. Also im Vorfeld auch, er hatte den Fokus auf das Thema Aufbau, Abbau. Eben diese ganze Organisation hat mich da auch so ein bisschen unterstützt mit den Kontakten zu den Tischherstellern und so weiter, wann was ankommt, beziehungsweise hat überlegt, wie man die Vorhalle organisiert, dass da nicht die verschiedenen Aufbauteams in die Quere kommen. Also wichtige kleine Details. Und er hat dann die grandiose Idee gehabt, an diesem Donnerstag wahrscheinlich, oder weil die Garderobe so langweilig
war. Donnerstag, genau, Donnerstag oder Freitag?
Das war ganz hinten an der K4.
Also an der letzten Halle, am letzten Ende von dem Gelände, wo wir halt überhaupt noch Platz für die Garderobe hatten. Und er kam auf die Idee, lass uns doch da einfach einen Kickertisch reinstellen für die Volunteers. Und ab dem Zeitpunkt war das halt der beliebteste Job. Und tatsächlich habe ich auch eine Runde gekickert auf der WM, eine einzige. Ich habe auch nur einen Satz gesehen von überhaupt einem Spiel. Aber gekickert habe ich dann wirklich in der Garderobe mit irgendwelchen Leuten. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Haben Leute wirklich, ich war dann oft auch in der Garderobe hinten, weil es da ruhig war und ich da die Einsatzplanung machen konnte für den nächsten Tag. Da haben ganz viele Leute Fotos von gemacht. Und im Sinne von, da waren auch, also ein paar Asiaten haben da Fotos gemacht und ein paar Holländer, kann man meinen, vorwiegend, die haben mir sogar einen Kicker in der Garderobe. Also die waren halt erschlagen von der Anzahl an Tischen, die da rumstand. Und dazu habe ich auch noch eine Anekdote, wie dieser Tisch dann da war. Wir hatten halt zwei große Tischlager, wo die ganzen die TFBler diese Tische quasi geholt und hingeschoben haben, um dann die Tischpools, wie schon beschrieben, vorzubereiten. Und dann bin ich zu Carsten vom DTFB, der auch immer sehr schnell hysterisch wird, sage ich mal. Also erstmal sehr aktiv, Probleme zu lösen. Sehr, sehr aktiv, und ich bin zu ihm hin, und wir hatten uns da so ein bisschen auch schon einmal kurz gekabbelt, aber immer auf so einer, sag ich mal, das Management sozusagen, operativen Ebene. Also alles war gut, aber wir mussten da irgendwie mal ein paar Dinge kurz lösen, und das lief am Ende dann auch wie geschmiert. Da bin ich dann zu ihm hin, und wie gesagt, er ist immer so ein bisschen nervös, wenn Probleme entstehen, und ich sag so, Carsten, ich habe ein Problem. Ich musste ein drittes Tischlager aufmachen, und er ist sofort so, was, nein, das kannst du nicht. Ja, pass auf, wir haben einen Tisch in der Garderobe gestellt, der muss auch mit Lichtern ausgestattet werden, sag das mal deinen Leuten. Und er ist halt dann auch ins Lachen ausgebrochen, weil es war wirklich so, dass wirklich die Leute kaputt waren und er auch extrem viel geleistet hat und viel gemacht hat. Und dann war das auch einer der lustigen Momente, die wir dann da hatten in der Zusammenarbeit. Ja. Einer der vielen, das war
gut. Und Nils war es dann auch, der dann noch einen anderen Tisch, also ich glaube, wir hatten dann am Donnerstag immer mal gesagt, so komm, jetzt bauen wir diesen langen Tisch auf. Dann haben wir diesen langen Tisch aufgebaut.
Stimmt.
Im Foyer, ich glaube, das war nicht am ersten Tag, nee, es war am zweiten
Donnerstag.
Ja, genau. Das war dann, ja, wir kamen dann so richtig rein. Also wenn man das jetzt nochmal so in der Veranstaltung, in der Retrospektive sieht, also es hat sich dann auch innerhalb der Veranstaltung, gab es nochmal so eine Entwicklung und einen Aufbau.
Du musst erstmal erzählen, was der lange Tisch eigentlich ist.
Ja, der lange Tisch, ja, das ist ein, man sagt, glaube ich, Elfertisch. Also es können 11 Personen gegen 11 Personen spielen, also praktisch diese Fußballteamgröße. Und dann werden praktisch
Tischkorpusse. Mehr so.
Naja, ja. Es müssen ja
rechnen, ne? Egal.
5 Korpusse und dann
ja, ich glaube,
zwei
ja,
Torwarte.
Genau.
Also irgendwie so auf jeden Fall ja, bringt das die Leute zusammen und dann dieser Platz in dem Foyer war eben perfekt.
Ich war zu dem Zeitpunkt, wo dieser Tisch eröffnet wurde, im Foyer und habe mir so angeguckt, weil das fand ich halt so schön zu sehen, weil viele das schon beobachtet hatten. Also das musste da, also gefühlt mussten da 300 Schrauben irgendwo an ganz besonderen Ecken an diesen Tisch angebracht werden, damit der überhaupt richtig steht. Und als der dann freigegeben wurde, als dann irgendjemand sagte, ich weiß nicht, ob ich es war, ich glaube, es war Nils, der gesagt hat, so und jetzt ist der Tisch frei. Das war so einer der schönsten Momente für mich auf der WM. Also auch einer, an den ich mich noch erinnern konnte tatsächlich. Da sind sofort Leute rangestimmt. Und zwar auf der einen Seite stand das komplette Juniorenteam aus China. Also wirklich so reihauf, runter, 11 Leute. Und auf der anderen Seite war im Sturm das englische Nationalteam, die, sagen wir mal, auch eher Kneipensportler sind.
Herren.
Oder die Senioren. Herren. Oder? Senioren. Ja. Entschuldigung, nicht Herren, Senioren. Das Senioren-Nationalteam plus Posse, die hatten immer noch ein paar Freunde mit dabei, die auch alle sehr guten Umsatz an der Bar gemacht haben. Und in der Verteidigung standen tatsächlich die Iranerinnen mit Kopftüchern. Das war so ein ganz skurriles Bild, weil du hast auf einmal hast du so feiernde ältere Herrschaften aus England, dann hast du da als Verteidiger verschleierte Iranerinnen und auf der Gegenseite die Junioren, die Chinesen. Da war so klar, okay, jetzt weiß ich wieder, oder ich weiß noch mehr, warum Tischfußball irgendwie eine super Sache ist. Es verbindet einfach Menschen.
Jung und alt, aus allen Ländern. Ja, so ist es. Ja, das war wirklich ein Festival, könnte man sagen. Also ja, ein Festival vom Tischfußball. Sehr, sehr schön. Ich habe dir so gebannt zugehört, dass ich jetzt vergessen habe, was ich noch sagen wollte. Auf jeden Fall, dann kam der Freitag. Karfreitag. Und das war der Super-Freitag, ja. Also da war die Halle voll.
1700 Leute, Besucher, 1700 Besucher.
Genau, zum zweiten Mal. Ich glaube, am Donnerstag hatten wir auch schon mal kurzzeitig zugemacht, weil wir noch so unsicher waren mit der Schmerzgrenze an Gesamtbesuchern. Aber dann an diesem...
Ich überlege gerade, ich glaube, das stimmt auch nicht, aber ich hab gelogen. Es waren 1700 Leute auf dem Gelände, da waren Spieler aber schon mit drin. Also es ist nicht noch draufgerechnet.
1600 war der Peak am Freitag und da hatten wir dann zugemacht.
Das wir waren ausverkauft. Excel-Tabellen, von die da stehe ich nicht
drauf. Auf jeden Fall, an dem Freitag war die Hütte einfach brechend voll und es waren so viele unterschiedliche Dinge. Es hat ja dann angefangen mit dem einzelnen Doppelwettbewerben, auch mit dem Finale dann am Abend. Beziehungsweise war die offizielle Eröffnungsfeier für den Nations Cup, also für den Teamwettbewerb. Es war ein sehr, sehr viel Rahmenprogramm, es war im Feiertag, also sehr viele Leute sind vorbeigekommen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, irgendwie an dem Tag habe ich auch einmal so kurz Spaß gehabt.
Hat mich gerade verschluckt.
Als ich das so realisiert habe, dass jetzt wir am dritten Tag sind und die Sache einfach auch läuft. Also es waren natürlich immer noch kleinere Details, die da ab und zu kamen. Aber im Nachhinein lachen wir doch darüber. Übrigens, zu dem langen Tisch ist mir noch eingefallen, das wollte ich vorhin noch sagen. Wir haben auch ein sehr schöne Fotoalben auf Flickr, also wir werden das auch nochmal nachliefern, wie die da zu finden sind. Es gibt sehr schöne Bildserien an diesem langen Tisch, wie die Leute kickern, lachen und Spaß haben. Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Samstag, Sonntag war dann im Zeichen der Teamwettbewerbs.
Und wir können einmal noch erwähnen, dass wir am Freitag war ja das Einzelfinale und dass da Thomas Haas erfolgreich war, möchte man sagen.
Ja, und das Doppelfinale auch.
Das Doppelfinale war?
Das wurde verschoben, weil wir am Donnerstag zu spät waren. Also wir haben den Zeitplan nicht ganz eingehalten. Es gab schon schlimmere Tischfußballturniere. Das muss ich dir leider sagen. Wir waren nicht so schlecht mit dem Zeitplan. Wir waren zwar eine Stunde manchmal hinter dran, aber gut.
Eine Stunde manchmal hinter dran. Also ich hatte ja auch quasi meinen ganzen Freundeskreis eingeladen und wir hatten hier so ein rollierendes Hotel bei mir in der Wohnung und haben jeden Tag gefühlt, waren andere Leute zu Besuch und haben mitgeholfen und die haben wir dann mit hergekarrt und hingekarrt und sind immer spät nach Hause und früh wieder hin. Und wir waren immer extrem spät dran und das muss ich sagen, also wie gesagt, erstmal das Finale, da war Deutschland natürlich erfolgreich, auch im Doppel.
Ja, aber also du hast die dann wahrscheinlich wenig gesehen, darauf willst du hinaus und Aber wir mussten ja dann auch immer noch länger bleiben. Also wir waren ja dann auch immer dafür verantwortlich. Wir
hatten die ganzen Schlüssel,
weißt du die noch? Die ganzen Schlüssel, die wir da hatten.
Ach ja.
Ja, das stimmt. Das war eigentlich das Hauptthema, was ich den
ganzen Schlüssel, Weg ich erinnere mich. Dass wir die auch alle wieder, also ich hätte nie damit geredet, dass wir alle Schlüssel wieder abgeben. Das war so ein drunter und drüber.
Alle wiederbekommen. Auch sogar mit diesen Schlüsselringen, da waren sie sehr drauf erpicht, dass die auch wieder kommen, weil die so schwierig zu bekommen sind.
Ja, ja, das sind also teure Artikel, die, also man möchte sagen Sammlerstücke, die da im Kampnagel verwendet werden. Ja, wobei, aber am Sonntag waren wir tatsächlich ein bisschen sehr drüber und ich habe das tatsächlich auch das Nation Cup-Finale saß ich in der Halle hinten, weil da jemand seinen Tisch abholen wollte.
Ach ja.
Im Nachhinein stellte sich raus, hat aber nicht getan, sondern saß selber im Publikum ohne Ticket. Naja.
Ja, Nebenschauplätze, ne? Also es war dann auch noch der Tischverkauf, der hinten lief. Die Tische werden natürlich dann an Mann gebracht, wenn es geht und wenn die auch schon aus Amerika hingeschifft werden. Und ja. Wir, ich wollte noch vorhin was zum Aufbau sagen. Wir hatten dann diesen langen Tisch, aber wir hatten dann auch noch die Leinwand, die dann noch nachträglich installiert wurde im Foyer, um eben die Übertragung auch der Final Areas oder der einen Final Area eben im Foyer zu sehen, was auch nochmal für mich irgendwie so ein cooles Add-on im Nachhinein
war, weil das ist live gespielt wurde,
hat, was innen abläuft. Und ja, also im Großen und Ganzen muss man sagen, auch diese Woche nochmal hat sich irgendwie dann so entwickelt und letztendlich haben wir den Wurf dann doch hinbekommen.
Und viele Leute kennengelernt.
Viele Leute kennengelernt,
ja. Also ich zumindest. Du kannst wahrscheinlich schon wieder die Hälfte. Du bist ja auch ein bunter Hund, was das Kickern angeht.
Was willst du damit sagen?
Dass du extrem viele Leute kennst. Du bist ja schon lange dabei. Du hast doch jetzt auch schon, also viele Ämter gibt es nicht mehr, die du noch mal bekleiden könntest, die du nicht schon mal hattest.
Ja, wenn man halt am Anfang der Jahre diese Ligaleitung gemacht hat, also das war ja vor 5 Jahren schon oder länger her, da musste ich ja auch noch die ganzen Namen eintippen und so. Oder ich muss ja manchmal die Listen noch hochladen. Ja, hast halt die Namen irgendwie auf dem Schirm.
Ja, nicht nur, dass du die mit Namen kennst, sondern die kennen dich auch von verschiedenen Veranstaltungen. Du bist jetzt ja auch schon tatsächlich ein Urgestein. Naja, so, aber so ging diese WM dann irgendwie rum. Am Montag war nochmal Abbau, da waren wir dann mit einem deutlich kleineren Team, weil Sonntagabend nach dem Finale war ja noch die Party, die WM-Party, die Players-Party in der alten Liebe hier in Hamburg auf der Reeperbahn. Ganz coole Location, war ich vorher noch gar nicht.
Aber wir hatten auch noch abgebaut.
Wir haben auch noch vorab abgebaut, damit das Nachtteam die ganzen Trassen runterholen.
Da war doch irgendwie noch, wann kommen wir denn da endlich los?
Ja, wir sind da ganz spät erst losgekommen.
Ja.
Also wir sind, die meisten waren schon weg und wir waren mit so einem kleinen Team, haben wir noch aufgeräumt in den Hallen, damit das Nachtteam, bestehend aus 3 oder 4 Leuten, die Trassen schon mal runterholen kann, damit der Abbau am Montag schneller geht.
Aber bis auf den Start dann am Montag war dann der Abbau eigentlich...
Der Abbau war super. Aber ich hätte gedacht, dass wir früher durch sind. Also wir sind Montag wieder, also ein bisschen später hingefahren, da gab es so ein bisschen Diskrepanzen, weil wir uns da verspätet haben tatsächlich mal. Und verspätet heißt, wir waren um 9 Uhr da. Und das ging trotzdem nochmal wieder bis 9 oder 10. Bis 9, glaube ich.
Ja. Also haben wir doch nicht gut organisiert, ne?
Doch, schon. Also hat alles geklappt. Also wir hatten, doch, es hat alles überraschend gut geklappt. Tatsächlich.
Ja, also ich denke einfach, wenn da halt viele Leute, viele helfende Hände da sind, dann wissen auch viele Bescheid. Und dann kann das einfach nur funktionieren. Und auch vielleicht das nochmal zusammenfassend, diese Tischfußballgemeinschaft, das hört sich so viel an, vielleicht 800 Spieler auf einer Tischfußball-WM, ich weiß nicht, ob das bei anderen Sportarten auch gibt, dann die ganzen Zuschauer noch hinzu, aber da fällt mir die eine Anekdote von unseren liebenswerten Security-Helfern an, die halt meinte, ja, ich mache das super gerne, Tischfußballveranstaltungen, also da Maike und Michael, die haben ja praktisch zu zweit sozusagen den Security-Job auch die ganzen 5 Tage geleistet und gemeistert. Und die haben auch nur gesagt, ja, das ist einfach sehr angenehm. Es gab sehr wenige irgendwie, die durchgedreht sind mal oder die man jetzt sagen musste, hey, stell das Bier jetzt doch dann nochmal ab oder so. Also es gegen den Abend hin. Es ging zwar immer ein bisschen länger, aber wir haben auch gemerkt, dass die Tischfußballgemeinde, die internationale Tischfußballgemeinde, sich da wohlfühlt in Hamburg auf dem Kampnagel.
Ja, wohlgefühlt haben sich da, glaube ich, tatsächlich alle, sowohl die Tischfußballgemeinde als auch die ganzen Volunteers und die ganzen Besucher, die da waren. Zeitweilig war es ja so, weil wir ja nicht so viele Leute aufs Gelände lassen durften, wie wir es gerne hätten. Wobei es war schon tatsächlich, wenn es dann wirklich voll war, auch wirklich voll, dass wir dann Tickets reservieren mussten für Freunde, die dann auf jeden Fall noch vorbeikommen wollten, die es dann irgendwie noch auf Wegen irgendwie versucht haben zu kontaktieren. Gut, zum Abschluss wollen wir noch einmal die nennen, aus, zumindest aus dem Kernteam, die uns jetzt direkt quasi noch vor Augen sind hier in unseren ganzen Listen, die auch einen zentralen Beitrag geleistet haben in diesem ganzen Bereich DTFB, TVHH, um diese ITSF-Weltmeisterschaft 2017 zu organisieren. Und willst da,
die Liste, die ganze Liste.
Die ganze Liste von 10 Leuten erstmal runtergehen, also. Ja. Und zwar angefangen war natürlich bei Rico Tütja, unserem allseits geliebten Präsident des Tischfußballverbandes hier in Hamburg und Besitzer und Betreiber des Kicks hier direkt im Kiez.
Achso, ja, soll ich mich jetzt selbst nennen in dieser
Liste? Nee, du solltest Björn Brose nennen können. Oh also. Mann, das schneide ich nachher raus. Soll ich nochmal anfangen?
Ja.
Ich fange nochmal an. Ja, geht es aber darum, einmal alle Leute zu nennen, die irgendwie auch im Kernteam da irgendwie zentrale Dienste geleistet haben und irgendwie diese ganze Tischfußball-Weltmeisterschaft hier in Hamburg möglich gemacht haben. Das ist einmal Rico Tütja, unseren allseits geliebten Präsidenten des Tischfußballverbandes hier in Hamburg und Besitzer sowie Betreiber des Kicks hier direkt auf dem Kiez.
Genau, dann Björn Brose, der eben auch Mitglied im Vorstand ist und unser, ja, sehr konservativer Kassenwart ist, der immer wenig Geld rausgibt, was Rico und ich immer gerne ausgeben würden. Das, ja, das befruchtet sich ganz gut gegenseitig so, ne? Dann muss man eben verhandeln, aber steht dann nicht in den Miesen da ja, am Ende des Jahres.
Dann natürlich Jan.de, der natürlich auch gerade hier neben mir sitzt, als Vizepräsident des Tischfußballverbandes Hamburg und Veranstaltungsleiter. Natürlich Phänomenales in Vorarbeit, Nacharbeit und auch währenddessen geleistet hat.
Und dann natürlich Hannes Thielke, der sitzt hier auch zufällig neben mir. Ja, also ich will da gar nicht einen Post nennen, da steht zwar jetzt Personal, Volunteers, aber das waren viele, viele andere Dinge.
Ist ja, glaube ich, ein bisschen rot. Wir bereichern uns hier ganz schön selber, ne?
Ja, deswegen, ich meine, was sollen wir denn jetzt heute machen? Also sollen wir irgendwie sagen, dass alles schlecht war?
Ich glaube, ich schlafe heute auch gut ein.
Okay, komm, na gut, oder? Kommen wir zum Schluss. Also dann die unglaubliche Svenja Rocklage, also die vor allem bei diesem ganzen Sponsorengesuche eben nochmal einen ganz anderen Drive reingebracht hat und ja. Viele kleine Sponsoren dann noch in dieser kurzen Zeit gefunden hat. Das war wirklich auch im Vorfeld so, ja, immer das größte Unwohlsein bei allen Verantwortlichen von den drei Verbänden, ob das halt finanziell hinhaut.
Ja, im gleichen Atemzug ist, glaube ich, auch Nina Schäfer zu nennen, ja. Die halt auch die beiden zusammen haben das ganze Marketing irgendwie das betreut. Nina das hat das ganze Gesicht Design gemacht. Das Gesicht der WM hat Nina dem Ganzen quasi gegeben und alle Flyer und Dokumente, direkt, da könnte ich jetzt auch zig Stories erzählen, aber die beiden saßen halt viel zusammen und haben halt wirklich irgendwie alles zusammen gemacht. Da fehlt allerdings noch eine Person, die man jetzt auch noch fast benennen müsste, und zwar
Sandra Solemann.
Sandra Solemann. Die hat so, mit der hatte ich relativ wenig Kontakt. Also ich kenne sie natürlich auch vom Spielen. Die hat, glaube ich, einfach nur geliefert. Also gefühlt war die immer so
genau, also man muss sich das ja auch so vorstellen. Svenja und Nina, die haben das dann eben oder verschieden auf verschiedene Art und Weise koordiniert, dieses ja. Team. Ne? Also zum Beispiel Sandra, aber dann auch das Webteam mit Sven und Sophia und auch Julia Schneider war da kurzzeitig dabei. Und also es sind halt viele, genau.
Leute, die auch dabei zugearbeitet haben, wir haben ja. Bestimmt noch wen vergessen. Kommen wir zur nächsten Person, die auf jeden Fall bei eben Treffen auch dabei war, Gabriele Giesler, ja. Die sich halt um Presse und Medien gekümmert hat. Ist natürlich selber auch, passt natürlich auch, hat auch ihre Erfahrung, hat das irgendwie alles gut koordiniert und geschaut, dass das irgendwie durch die Medien geht, dass Medienvertreter da sind, dass die auch alle begrüßt werden, dass die wissen, wo sie hin müssen, auch vor Ort dann, als die WM war. Das war schon phänomenal.
Auch im Vorfeld, ich erinnere mich noch an einen Besuch beim Hamburger Wochenblatt, wo wir zwei da saßen, Gabi und ich, und dann irgendwie so 5 Leute im Anzug, bis auf der Redakteur. Nee, der Redakteur war nicht im Anzug, aber die anderen, die wollten halt auch irgendwie Geld, keine Ahnung. Also egal, auf jeden Fall. Jörn Sick,
richtig,
der auch einen sehr, sehr wichtigen Posten in der Budgetverwaltung hatte.
Genau, mit der, sogar mit der Software von seinem Arbeitgeber, quasi auch dem Sponsor der WM, Corporate Planning, die halt auch den, die Räume oft zur Verfügung gestellt haben.
Ja, also genau, Finanzen sind halt eine wichtige Ressource. Und man muss sich das vorstellen, dass wir im Vorfeld dann halt einfach immer geguckt haben, können wir so viel ausgeben, wie wir einnehmen.
Ja, dann die Person, mit der wir auch sehr viel korrespondiert haben, Nils Woltersdorf, der hat im Aufbau und im Abbau vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel gemacht und hat im Prinzip die, alles, was irgendwie Backstage in der WM passiert ist, das, da war er auf jeden Fall irgendwo irgendwie immer dran beteiligt. Ich behaupte, es gibt keinen Tisch, an dem er nicht irgendwo die Finger mit dran hatte.
Na, jetzt kann ich es ja doch nochmal sagen. Also Nils habe ich auch bewusst eingeladen zu dem St. Pauli WM-Treffen, weil ich wusste auch, dass er ein guter ist und ist auch Doktor.
Nein, echt?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Dr. Woltersdorf. Dann werde ich ihn ab jetzt immer so nennen, wenn wir mal wieder zusammen zocken. Und genau, kommen wir zum nächsten. Niki.
Niki Mutwill.
Und Jan-Peter Ditt oder Peti auch genannt. Die beiden, die die ganze Technik auf die Beine gestellt haben.
Genau.
Ich glaube, die waren zwischenzeitlich auch ganz schön abgefuckt, was für Amateure da rumrennen. Und Niki also, mit seiner charmanten Art, Leuten beizubringen, dass das, was er sagt, richtiger ist. Das war schon phänomenal.
Na, wir hatten ja schon anklingen lassen. Also die sind natürlich ganz andere Veranstaltungen gewohnt. Und
bitte?
Aber Peti meint halt auch, ja, der Kunde ist halt immer schwierig. Der Kunde war jetzt in dem Fall wir, die Tischfußballgemeinschaft, die die WM austragen. Nein, aber also super, es hat dann am Ende auch geklappt. Es war eben zeitweise sehr stressig, die Technik, weil die Vorstellung von manchen im Vorfeld anders war wie dann die Realisation. Das ist einfach so manchmal. Aber ich glaube, diese Details sind keinem Laien aufgefallen. Dann Niki Mutwill will ich auch nochmal kurz sagen. Also auch offizieller technischer Veranstaltungsleiter, auch ein wichtiger Posten bei so einer Veranstaltung.
Das war auch so ein Punkt, als wir unterschreiben mussten. Wir beide haben ja mit Niki zusammen unterschrieben. Also diesen Vertrag, wo dann klar war, genau, die Tragung und das Risiko,
wir
da war auch so ein bisschen.
Offizieller Veranstaltungsleiter, ja genau. Also das sind halt auch so alles so Dinge, die dann bei so einer Veranstaltung in der Stadt Hamburg eben passieren müssen. Aber auch Niki eben mit seiner Verbindung zu, ja, dem praktisch dem zweitgrößten oder dem zweiten Hauptsponsor Neumann und Müller, die uns einfach durch Sachleistungen sehr krass entgegengekommen sind. Und ohne die hätte das nie und nimmer so gut geklappt und hätten wir nie und nimmer so eine geile Final Area gehabt.
Mir gefällt, Zitat Peti, dass das schon, das war eine der geilsten Soundanlagen, die es so auf dem Markt gibt. Und die haben wir auch nur einmal aufgedreht. Das war auch so ein Moment am Dienstag.
Das ist eine alte, draußen, ne, oder?
Genau, eine alte Fabrik ist das ja. Und also wirklich dicke, dicke Wände. Wer weiß, was da mal irgendwie produziert wurde. Irgendwann mal Gabelscheppler und keine Ahnung, was davor. Auf jeden Fall sehr dicke Betonwände, sehr große Türen. Und dann hat Peti mal richtig aufgerissen und da hat da die halbe Halle vibriert. Wahnsinn.
Genau, in meiner Vorstellung war ja auch immer nur so, was ich auch noch auf dem Zettel hatte, so dieser kreative Part dieser WM, dass man eben dann in dieser Final Area Show macht, Musik einspielt, wie bei anderen Sportarten. Zu dem Level, zu dieser Zeit sind wir nie gekommen. Also wir hatten zwar ein paar Gespräche mit so einem sportlichen DJ. Peti hat das dann so ein bisschen gemacht und wir werden auch nochmal diesen fulminanten Einlaufsong von Daft Punk, wenn ich mich richtig erinnere, in den Shownotes nachliefern.
Mindestens, wenn nicht sogar vielleicht im Anschluss abspielen. Gut, was haben wir gelernt? Haben wir was gelernt?
Ja, also mich hatte den Eindruck, es war halt so eine Erzählstunde.
Stunde ist gut, wir wollten eine halbe Stunde reden, wir sind jetzt bei anderthalb.
Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, viele Erinnerungen sind auch irgendwie schon wieder weg, viele Details, viel kommt bei mir zumindest wieder hoch, wenn ich mal auf ein Bild wieder schaue oder so und ja, es war aus meiner Sicht eine Wahnsinnsveranstaltung. Man hat viel gelernt und man hat vor allem nette Leute kennengelernt.
Definitiv. Also ich habe das tatsächlich auch in meinem Lebenslauf geschrieben, weil das war für mich echt so ein, also anscheinend auch immer so ein, irgendwie so ein Hingucker. So. Aber das war für mich tatsächlich ein krasses Projekt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt frei, 2 Monate und wollte dann mal so ein bisschen mich orientieren und habe im Prinzip nur Tischfußball-WM organisiert und bereue es auch nicht tatsächlich. Es war wirklich intensiv in allem, was denn da passiert ist. Von dem, dass wir da irgendwie wenig mitbekommen haben, bis zu dem, dass natürlich uns dann irgendwann auch mal Leute gesagt haben, das war schon ganz schön geil. Ja, das tut halt auch, das war dann auch irgendwie notwendig, um das zu kompensieren, was wir da irgendwie auch gebracht haben, auch körperlich. Also ich war wirklich auch kaputt. Die Woche danach haben wir auch, glaube ich, gar nicht großartig miteinander korrespondiert. Jeder war nur froh, einfach nichts mehr zu hören. Einfach nur Ruhe.
Ja, das ging ja noch so ein bisschen dann, also nicht nur eine Woche, also ich Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, wenn man sich auf eine Sache eine gewisse Zeit vorbereitet, also wir haben uns ja praktisch knappes Jahr darauf vorbereitet, dann braucht man genauso viel Zeit wieder, um sich davon zu regenerieren oder Abstand zu halten.
Dann sind wir jetzt ja quasi durch.
Ja, genau. Schönes Schlusswort.
Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr zuhört, zugehört habt, zuhören werdet. Lasst gerne Kommentare da. Jan hat da noch eine Idee. Wer kann und wer möchte und noch irgendwo ein Ticket oder eine Akkreditierung bei sich rumfliegen hat, kann uns gerne ein Foto zukommen lassen oder das in die Comments hauen. Wir werden das auch tun.
Ich werde das nochmal kurz langsam formulieren. Also diese Akkreditierung, dieses sogenannte Badge auf Neudeutsch, was man um seinen Hals hängen hatte. Wer das noch hat, sei es Spieler, sei es Staffperson, kann uns gerne ein Selfie schicken.
Supporten, indem er sich ein Selfie schickt. Es muss natürlich kein Nachname zu sehen sein, könnt ihr gerne den Finger drüber halten. Einige Leute sind da ja zu Recht sensibel in den heutigen Zeiten. Wir machen vor, ihr macht gerne nach. Ansonsten bis hoffentlich bald.
Ciao. Kikeriki.